Wo wir sind, ist vorne, Folge 71, wie man sich embeddet, so liegt man.
Herzlich willkommen bei Wo wir sind, ist vorne, Frontend-Fakten-Frotzeleien, der Late-Night-Frontend-Talkshow rund um Webdesign und Entwicklung. Es reden sich um Head und Kragen HTML-Fundamentalist Moritz Glanz und JavaScript-Jongleurin Sarah Groß.
Hello.
Hallo Moritz. Hallo, so. Hallo Welt, hallo Rest.
Hallo Welt. Ja, ich bin Moritz und mir gegenüber die Welt.
Die Welt.
Nein, hi Sarah.
Da draußen an den Geräten, an den Empfangsgeräten, die Welt.
Am Volksempfänger. Nein, ihr hört uns natürlich über eure Podcast-App vielleicht, genau. Hoffentlich.
Im Auto oder auf Kopfhörern oder wie auch immer.
Hoffentlich in besserer Qualität. Als früher
als auf dem Weltempfänger
das Radio empfangen werden konnte. Sonst machen wir uns diese ganze Mühe ja völlig umsonst. Weil wozu habe ich, also ja, dann kann ich auch in die Zigarettenpackung reinsprechen, wenn wir das als Qualitätsmerkmal haben wollen. Brauche ich kein damals 400 Euro teures Mikrofon oder so, oder was das gekostet hat. Ja, Mensch, es ist mal wieder Podcast.
Ja, ist doch wieder ein bisschen länger her. Ne? Wir schaffen es nicht so ganz, unser Vorhaben so durchzusetzen mit der engeren Rotation. Aber immerhin, es ist Regelmäßigkeit schon halbwegs erkennbar im Vergleich zu dem, was wir vorher haben schleifen lassen.
Genau.
Ja, und ich fand deinen Introspruch auch gar nicht so schlecht. Ich hatte ja mit Schlimmerem gerechnet, aber das fand ich echt gut.
Ja, ich hab vorher ein bisschen drauf rumgedacht auf unserem Thema heute und dann kommen manchmal so Sachen in meinen Kopf. Ich habe auch noch überlegt, doch legst die nieder. aber egal, ihr wisst ja noch gar nicht, worum es geht.
Nee, ne?
Ist das vielleicht noch ein bisschen wolkig, aber ihr werdet es ziemlich sicher, ihr werdet es dem Sendungstitel schon entnommen, richtig, haben, wahrscheinlich, wenn ihr die Folge hört. Das heißt, das, was beim Intro gelabert wird, ist eigentlich gar nicht so wichtig. Genau, ich komme zum Thema Getränk und ich habe heute in der Mangelung an Alternativen heute nochmal meinen Whisky rausgekramt, den gibt es jetzt heute. Es ist natürlich unter der Woche, da muss man aufpassen, was man macht. Genau, aber hier gibt es wieder einen schönen Scotch, den habe ich schon öfter getrunken, muss ich jetzt nicht nochmal genau sagen, welches ist, ich mag ihn immer noch gerne.
Ja, ich halte mich ans gute alte Dihydrogenmonoxid. habe mir einfach nur Wasser heute unter der Woche hingestellt. Wir versuchen ja eigentlich sonst immer freitags aufzunehmen, das hat es diesmal nicht so ganz geklappt und ich muss ja zurzeit immer morgens recht früh raus und deswegen versuche ich da einen klaren Kopf zu behalten.
Klaren Kopf behalten? Mensch, das weiß ich gar nicht, was das sein soll.
Also so klar, wie es bei mir halt wird, meine ich damit. Also, nicht noch weiter vernebeln als eh schon.
Ah, okay. Okay.
Dann können wir direkt mit der Retro starten, oder?
Korrekt.
BBSIV präsentiert die Retrospektive.
Und da mache ich den Anfang. Ich habe ja schon drüber erzählt, dass ich da so ein bisschen rumgebastelt habe mit Scan-Server für Home Assistant. Und ich dachte jetzt, ich mache jetzt schon so lange dran rum und habe halt zwischendrin nicht wirklich viel gemacht, beziehungsweise so an Details gefeilt, dass nicht wirklich was vorangegangen ist. Aber es funktioniert jetzt so für meinen Einsatzzweck schon relativ gut. Und ich habe gedacht, ich poste jetzt einfach mal auch die Links zu den Repositories und Benutzung auf eigene Gefahr. Wie gesagt, Links zu GitHub kommen in die Shownotes. Scan-Server Add-on für Home Assistant. Und das basiert auf einem Base-Image, das ich angepasst habe. Also das Debian Docker-Base-Image für Home Assistant Add-ons, das ich einfach erweitert habe um SaneD und ScanBD, um Scan zu ermöglichen, damit einfach der Build von dem Add-on selbst dann ein bisschen schneller vonstatten geht. Ja, und was das Ding macht, ist, ich fahre es hoch, das Addon startet, ich kann auf den Knopf von meinem Scanner drücken und es scannt mir das Ganze in Netzlaufwerk. Und damit kann ich schon mal sehr gut arbeiten. Also ich muss halt nicht mehr irgendwie da an dem Gerät stehen und irgendwie draufdrücken und auswählen, scanne mir das auf mein NAS und so weiter, wie ich das bisher musste, sondern ich habe diesen Einzugscanner, der steht jetzt aktuell auch oben in der Wohnung und nicht mehr hier im Büro. Und ich, wenn ich ein neues Dokument habe, lege ich das einfach ein, drücke auf den Knopf und das Ding scannt. Und ich habe es an der richtigen Stelle liegen und kann von dort aus dann was machen. Das macht sogar ein OCR automatisch drüber. Und jetzt hat auf die letzte Folge, wo ich das schon mal vorgestellt habe, hat der Lippe einen Kommentar geschrieben. Also es kamen übrigens generell auch wieder einige Kommentare zu den Folgen, zu den vergangenen. Und natürlich auch vom Shep. Der Shep schreibt ja sehr oft bei uns dann auch längere Kommentare drunter mit vielen wichtigen Informationen. Aber ganz kurz noch zu dem Konkreten, dann können wir darauf eingehen. Der Lippe hat was empfohlen, Paperless NGX. Und das hatte ich mir auch schon angeschaut. Das ist so ein Tool oder Toolkit, was man, ich glaube, es läuft auch über Docker-Container, wenn ich das richtig habe, es mir noch nicht so tief angeschaut. Aber man hat da im Endeffekt eine Dokumentenverwaltung. Also es kann auch OCR, wenn man die Sachen nicht eh schon OCR drüber gejagt hat. Und kann auch so Sachen wie, ich versehe Dokumente mit Tags oder in bestimmte Kategorien ordne ich die ein. Oder eben auch per KI werden Tags automatisch vorgeschlagen oder hinzugefügt zu den Dokumenten. Da habe ich jetzt allerdings noch nicht geschaut. Das möchte ich im zweiten Schritt dann auch auf Home Assistant umsetzen. Oder vielleicht sogar optional in das Plugin integrieren. Aber ich weiß nicht, wie die Performance zum Beispiel jetzt auf einem Raspberry Pi ist, um da per KI über irgendein Modell irgendwelche Tags hinzuzufügen und auch mit Mehrsprachigkeit und so, weiß ich natürlich nicht. Das werde ich mal noch ausprobieren, wenn ich dazu komme und dann sage ich da auch Bescheid und baue
das. Habe ich schon öfter gehört, dass das cool sein soll und einige Leute benutzen das. Ja. Ich muss nur immer so ein bisschen kichern, wenn ich von irgendwas höre, was NG heißt.
Ja, ja.
Also ich meine, es ist ja mittlerweile, werden ja damit oft Angular-Sachen gemeint und ich glaube, das ist in dem Fall auch gemeint. Okay. Aber wenn NG nicht mehr reicht, dann muss man noch was anderes hinzufügen, dann macht man halt noch ein X hinten dran. Ich habe jetzt gerade noch mal, weil es mich jetzt interessiert hat, ich habe mich gefragt, wann hat man denn eigentlich angefangen, Sachen NG zu nennen? Weil ich finde es ein bisschen lustig, etwas Next Generation zu nennen, weil was NG ist halt auch irgendwann mal alt. Und es gibt dann was Neueres, aber dann heißt das Alte immer noch Next. Also es ist ja immer, die Formulierung impliziert ja, dass das immer einen Schritt voraus ist.
Ja.
Und das finde ich ein bisschen witzig. Jetzt habe ich hier, also ChatGPT, muss ich jetzt sagen. Natürlich kann es halluzinieren, aber es klingt gar nicht so abwegig. Also das Ding Next Generation heißen, ist schon aus den 60ern oder 70er Jahren aus Militär und Luftfahrt bekannt, allerdings nicht so mehr mit, nicht NG. Es gab auch irgendwie von IBM mal was Next Generation hieß oder Next Gen Konsolen, Spielekonsolen. Aber angeblich hat Star Trek The Next Generation den Begriff populär gemacht, so richtig. Und ich finde es so ein bisschen, also bei Star Trek stimmt es ja, weil es war ja von Original Star Trek aus die nächste Generation. Da ist es sehr treffend, da ist es nicht so ein random, ich bin jetzt halt neuer als das Alte. Aber so wird es halt oft irgendwie verwendet.
Also, ich finde, es macht Sinn zum Beispiel für einen Alpha-Branch oder von mir aus auch Beta-Branch oder halt irgendwie so eine Vorabversion von dem, was kommt, wo vielleicht noch nicht so alles ganz ausgereift ist, ja. Aber dass das halt immer, also das ist wirklich immer so das Nächste, ja. Und was dann demnächst in der Stable-Version kommt, da macht das Sinn. Aber klar, jetzt irgendwie ein finales Produkt Next Generation zu nennen und dann die Generation weiter, dann übernext.
Keiner. Die haben alle irgendwie so, also gerade, ich habe jetzt gerade an Browser gedacht. Die haben lauter so verrückte Namen. Also bei Chrome heißt es ja Canary, genau das, was du gerade gesagt hast. Gibt auch irgendwie Beta oder so, aber Canary ist, glaube ich, so das ganz Neueste.
Es sind dann auch Dinge drin, die es zum Beispiel in die Beta noch gar nicht schaffen oder so.
Ne? Bei Firefox sind es die Nightly Builds. Ja. Das kann man auch noch, also ja, kann man auch.
Ja, wobei es von Chromium gibt es ja auch Nightlies, das ist auch wieder was anderes. Ne? Canary ist dann, ja, nochmal so, da werden dann die Nightlies so nochmal fixiert, irgendwie, ja, auf einen halbwegs stabilen Stand. Ja, also es macht natürlich keinen Sinn, das so zu nennen. Aber das Ding an sich sieht echt cool aus und ich werde mich damit auch noch beschäftigen. Es ist halt wirklich so, ne, wie der Name sagt, paperless. Also ich will meinen ganzen Papierkram loswerden und eigentlich die Dinge einmal einscannen und kann dann halt auch danach sortieren, welche Correspondent, also von welcher Versicherung kommt es jetzt oder so. Und habe dann alles schön organisiert. Und das ist natürlich gerade für Menschen wie ich, die so verplant sind und in dieser Zettelwirtschaft ertrinken, ist das natürlich total cool. Genau.
Ja, so.
Ja, dann zum Kommentar, genau, da kannst du vielleicht noch was dazu
sagen. Da sage ich noch was zu, weil also da war, also es ging um die letzte Folge, wo wir über Video und Audio gesprochen haben. Und ich bin ja froh, dass der Shep im Prinzip nur so eine super Spezialgeschichte kommentiert hat. Mhm. Das heißt, wir lagen nicht so komplett falsch mit dem Rest, den wir gesagt haben. Aber eine Sache daraus, also der Kommentar, den werden wir auch verlinken, kommt in die Shownotes. Eine Sache daraus, die fand ich besonders bemerkenswert, weil ich davon noch nie was gehört hatte. Und zwar der Media Engagement Index. Mhm. Und zwar ging es um Autoplay, der Play-Methode auf Videos. Welche Seiten dürfen das und welche nicht? So, und wir haben ja mal gesagt, na ja, nach Interaktion und so. Was der Shep jetzt aber geschrieben hat, ist, dass der Browser quasi Buch führt, wie oft ich auf einer Seite irgendwie schon Play gedrückt habe sozusagen. Mhm. Und je nachdem, wie oft das ist im Vergleich zu wie oft ich die Seite aufrufe, wenn das besonders oft ist, dann darf die Seite irgendwann Autoplay machen.
Genau.
Und was total abgefahren ist, das habe ich jetzt gerade eben mal aufgerufen bei mir, in Chrome oder auch in Brave, also Chromium-basierten Browsern, gibt es dieses Chrome:// Media Engagement. Mhm. Das ist eine Seite, die habe ich gerade mal aufgemacht. In Brave ist es halt Brave:// in Edge ist es wahrscheinlich Edge:// Und da habe ich tatsächlich eine Tabelle, wo alle möglichen Seiten, auf denen ich Media-Playback gemacht habe, ich weiß nicht genau, wie weit es zurückreicht. Es kommt mir irgendwie so vor, als ob das nicht alles gewesen sein kann.
Bei mir ist es relativ wenig, aber es ist halt auch meine Linux-Instanz, meine Windows-Instanz. Es sind
aber Seiten dabei, wo ich mir sehr sicher bin, dass ich die schon lange nicht mehr auf hatte. Also, warte mal, Last Playback, das geht nur bis 2024 zurück. Okay, keine Ahnung, wie lang der, weiß gar nicht, ob das irgendwo definiert ist, ob da die Zeit, in der das eine Rolle spielt. Auf jeden Fall habe ich mal sortiert jetzt nach Sessions with Playback. Und da habe ich, YouTube ist bei mir da natürlich ganz oben. Mhm. 1974 Sessions insgesamt und 1282 davon mit Playback. Also das ist ein relativ guter, da kommt ein Score von 0,65 raus. Das ist extrem hoch.
Ja.
Bei Suno habe ich noch einen höheren Score, nämlich von 0,85, 27 Session, 23 mit Playback. Klar, Suno ist halt die Musikgenerierungs-AI. Ja, das ist super interessant. Das ist was hässlich wie die Nacht. Aber es tut seinen Zweck. Also das ist total abgefahren. Also das ist eine interessante Statistik, die ich überhaupt nicht kannte.
Nee, und
auch schon gar nicht, dass man drauf zugreifen kann. Und
der Shep schreibt halt auch hier genau die Zahlen. Also wenn das über 30% sind der Seitenbesuche, die zum Abspielen geführt haben, dann kommt es auf eine interne Allowlist für Autoplay mit Ton und fliegt wieder raus, wenn es 20% unterschreitet. Also das ist echt interessant, ja,
zu sehen. Also bei mir sind das dann, also es wäre dann in dem Fall der Score bei bis zu 0,3. Dann kann ich mal genau vorlesen, das sind genau 4-5 Seiten bei mir, die quasi das machen dürfen. Suno, YouTube, TikTok interessanterweise, obwohl ich da eigentlich nie drauf bin, aber offenbar habe ich da auf Play gedrückt. ZDF und ADHDmediathek.de. Und alle anderen haben ein Score unter 0,3, ja, also unter 30%.
Man sieht auch oben so ein Setting, eine Übersicht über verschiedene Settings, wo dann drin steht zum Beispiel minimale Sessions, die man braucht, damit es überhaupt greift. Und eben diesen Threshold von 0,2 und 0,3 kann man wahrscheinlich auch bei irgendwie About Config oder so, kann man das bestimmt, oder bei Chrome, kann man das bestimmt auch noch irgendwie feintunen, wenn man das
möchte. Aber jetzt stell dir vor, du weißt nichts von dieser Geschichte. Und du gehst auf eine Seite und kannst auf der einen Seite kannst du Autoplay machen, auf der anderen Seite nicht, debugge das mal.
Ist schon, ja, das ist schon seltsam dann, ja.
Das ist echt abgefahren. Okay, aber wieder was gelernt.
Also, ja, wieder was gelernt.
Es ist wieder, die Welt ist voller Mysterien, die noch entdeckt werden müssen. Und es hört einfach nicht auf.
Und der Shep hilft uns dabei.
Und Shep hilft uns dabei. Vielen Dank, Shep. Aber Shep ist, glaube ich, auch treuer Hörer. Ich weiß, dass seine Queue lang ist. Das schreibt er auch immer mal wieder. Also er ist nicht immer ganz tagesaktuell, aber wer ist das schon, ne? Wenn ihr tagesaktuell diese Folge hört, an dem Tag, wo sie rauskommt, dann gerne mal einen Kommentar schreiben. Dann kriegt ihr ein Extra-Blümchen oder sowas. Ich weiß noch nicht genau. Ein Sticker oder ein Stempel. So wie man es halt früher in der ersten Klasse. Ihr wisst ja, ne? Ein
Schmetterling oder so.
Ein Schmetterling, genau. Ja, wo wir schon bei netten Sachen sind, ihr seid super nett. Und zwar gab es einige Kofi-Unterstützung an uns. Mittlerweile, ich weiß gar nicht, habe ich es in der letzten Folge schon gesagt, wir haben mittlerweile da auch Leute, die uns tatsächlich regelmäßig unterstützen. Jemand hat zum Beispiel gesagt, er hat sein Twitch-Abo nach Kofi umgezogen, was ich sehr schön finde. Vor allem bei also jetzt mal abgesehen davon, dass wir jetzt gerade kein Twitch mehr machen. Bei Kofi haben wir auch mehr davon. Also, wer nicht weiß, was Kofi ist, das ist so eine Spendenplattform, die ist über PayPal angebunden. Und wenn ihr da was spendet, dann landet das zu fast, außer das, was PayPal uns davon wegnimmt, was ein kleiner Teil ist, kommt es dann auch alles bei uns an. Nicht so wie bei Twitch. Wenn man bei Twitch ein Abo abgeschlossen hat, dann haben wir nur die Hälfte davon von dem Geld gekriegt. Genau, wofür hilft es uns für unsere viel zu teure Top-Level-Domain, die wir für unseren Podcast haben, wenn bei uns an Audio-Equipment noch was gebraucht wird und so weiter. Wir haben ja auch schon immer mal wieder Verlosungsaktionen gemacht, wo wir T-Shirts dann oder sowas verlost haben. Wir kaufen davon Sticker und allen möglichen Kram. Es ist also gut investiertes Geld, wenn ihr uns da was spendet.
Und wir haben auch noch, ich weiß jetzt nur nicht, ob wir es namentlich erwähnen, ob das gewünscht ist, deswegen mache ich es mal anonym. Da haben wir nämlich auch noch gar nicht drüber gesprochen, wir beide. Wir haben auch einen Amazon-Gutschein noch bekommen, auch in bedeutsamer Höhe, sage ich mal. So, hier ist mein Jahresbeitrag. Das fand ich auch total lieb.
Also ich würde mir gerne das Wengermesser bestellen. Vielen Dank,
wenn du es hörst. Ich weiß, dass du zuhörst, auch regelmäßig. Und ja, vielen lieben Dank dafür nochmal.
Das ist endlich jetzt mal eine die Gelegenheit, mir dieses Wenger Schweizer Taschenmesser zu bestellen mit den 700 Funktionen. Nein, Spaß. Müssen wir noch drüber reden? Vielen Dank an dieser Stelle nochmal dafür. Da kommt einiges rein. Wir freuen uns da sehr drüber. Es tut uns leid, dass wir nicht so regelmäßig sind, aber das ist quasi. Was entschuldige ich mich eigentlich noch dafür? Das ist ja mittlerweile eigentlich fast das Programm. Ich finde es trotzdem wahnsinnig toll, dass ihr uns trotzdem, und ihr wisst es ja mittlerweile, dass das bei uns ein bisschen chaotisch ist und wir gegen die erste Regel von Nicolas Wörl verstoßen hier regelmäßig, nämlich der Podcast muss regelmäßig kommen.
Mit Regelmäßigkeit gegen diese Regel.
immerhin,
darauf ist Verlass.
Darauf ist Verlass. Na, immerhin. Ihr könnt euch darauf verlassen, dass ihr euch nicht auf uns verlassen könnt. aber irgendwann kommt dann doch was, so wie jetzt, heute. Jetzt, also an diesem Tag, wo ihr das jetzt hört. Genau, also vielen, vielen, vielen Dank für die ganzen Spenden. Wenn ihr da denkt jetzt, oh ja, irgendwie so ein Euro pro Folge klingt jetzt irgendwie nach einer guten Idee oder ich würde gerne auch mal was beitragen oder hey, wir haben dich jetzt hier irgendwie gut unterhalten, dann kannst du, wenn du es ganz schnell machen willst, auf www.siv.de/spende gehen, dann wirst du weitergeleitet auf die jeweils aktuelle Spendenseite. Momentan ist das eben dieser Dienst Kofi bei uns, da kannst du mit PayPal Geld einwerfen. Ich weiß gar nicht, ob das anders auch geht. Das habe ich noch nie ausprobiert, aber ich glaube, mit irgendwie Karten gedönst.
Ich glaube, man kann ja bei PayPal auch teilweise, das ist auch so ein komisches Prinzip, glaube ich, wie dieser Media Engagement Index, ob man das darf oder nicht, ohne Account ausgelockt mit Kreditkarte zahlen. Das geht manchmal nicht. Weiß nicht, ob das von was das abhängt, teilweise von der besuchten Seite oder von dem, an den das Geld geht. Ich weiß es nicht. Oder die eigene Vertrauenswürdigkeit, keine Ahnung.
Achtung, jetzt kommt's. Also es geht PayPal, es geht Debit oder Kreditkarte und es geht sogar SEPA-Lastschrift steht hier.
Okay.
Also das ist natürlich sehr cool. Ich nehme mal an, weil wenn ihr SEPA-Lastschrift macht, dann könnte es sein, dass es nicht mal irgendwelche Gebühren kostet. Also wenn ihr PayPal macht, dann gibt es, ich denke gerade falsch, weil das Geld am Ende auf PayPal über PayPal zu uns kommt und da wird noch was abgezogen.
Ach so, ja.
Aber vielleicht kann man das auch ändern. Wenn die mittlerweile SEPA haben, muss ich mal gucken. Aber ich glaube dann, das ist halt super bequem. Also es gibt verschiedenste Wege. Und wir würden uns sehr freuen darüber, weil wir dann hier weitermachen können, uns Equipment reparieren können, keine Ahnung, was halt so anfällt. Wie gesagt, unsere Top-Level-Domain, die ist viel zu teuer. Ihr könnt ja mal gucken, was eine .show-Domain kostet. Ich meine, es ist jetzt kein Vermögen, aber es ist was anderes
als die. Im Vergleich, also ich habe jetzt bei, wie heißt es, Netcup, in so einem Deal, meine Domain, die ich letztes Mal auch genannt habe, da zahle ich jetzt irgendwie 17 Cent im Monat für die DE-Domain, weil das so ein Special-Angebotsdings war, ne? Und da kommen wir natürlich mit unserer Show-Domain bei weitem nicht hin.
Nee, ich würde sogar sagen, das ist Faktor 15 oder so teurer.
Ja.
Habe ich jetzt mal so grob im Kopf ausgerechnet. Okay.
Gut. Der nächste Punkt, wolltest du noch was Abschließendes sagen? Der nächste Punkt passt eigentlich auch so ein bisschen dazu, weil ihr macht das vorbildlich so mit der Unterstützung, mit dem was zurückgeben. Und ich habe so einen kleinen Vent über ein eigentlich altbekanntes Problem, das wir jetzt auch mit diesem Vent nicht lösen werden. Aber ich, weil es in den letzten Tagen immer mal wieder akut war, sage ich mal, wollte ich das einfach jetzt auch nochmal ansprechen. Und zwar, ich bin ja jetzt so ein bisschen aus diesem ganzen Programmierding so ein bisschen raus. Aber ich würde schon gerne in meiner Freizeit noch so ein bisschen Open-Source-Projekte weiterentwickeln und unterstützen. Und ich bin ja da auch Co-Maintainerin von OpenType.js, habe ich ja auch ganz oft schon hier drüber gesprochen. Und gerade in letzter Zeit kommen wieder ganz viele neue Issues. Und oft ist das Problem, es gibt im Main-Branch eine Version, die kann man auch online, in der Demo ist das die gleiche Version, die da halt dann als Bild angezapft wird. Die ist halt deutlich weiter als das, was zuletzt released wurde vor, keine Ahnung, mittlerweile 2-3 Jahren oder was. Also da ist eine uralte Version, auch auf NPM und sowas, die 1.3.4, und die kann zum Beispiel keine Variable Fonts und keine Color Fonts und so weiter. Das kann aber OpenType.js mittlerweile alles. Nur halt eben in dieser noch nicht offiziell released Version. Erzählt, genau. Und es ist halt so, ich bin da im Moment gerade die Einzige, die da überhaupt noch irgendwie Zeit investiert. Sprich, es kommen Issues und ich antworte wenigstens nach ein paar Tagen oder so drauf und versuche zu helfen. Und oft ist es halt eben, probier doch mal die aktuellste Version und nicht das neue und nicht das letzte Release. Dann hat sich das oft schon erledigt. Aber halt auch Feature-Requests und so weiter. Und es ist irgendwie so ärgerlich, ja, weil ich würde da gern mehr rein investieren, aber bei einem Projekt von der Größe und dem Umfang ist es halt zu Recht so, dass also jedes Pull-Request braucht ein Review. Das heißt, die eigenen Sachen, die ich anbiete, die hängen teilweise monatelang, hängen die da fest und es passiert nichts und es kommt nie in die Version. Klar, ich könnte sagen, ja, scheiß drauf, ich merge das jetzt trotzdem, aber ich will ja eigentlich, dass jemand dann nochmal drüber guckt, weil ich weiß, dass ich keinen fehlerfreien Content produziere unbedingt. Und auch so Sachen, die einfach eine grundsätzliche Designentscheidung, nicht im Sinne von Design, sondern Code-Design oder Projektentwicklung angehen. So, in welche Richtung gehen wir denn? Wie machen wir das? Oder es gibt irgendwie 5 verschiedene Lösungsansätze. Ja, welchen wollen wir denn? Wollen wir das irgendwie modular machen oder als Plugin sogar anbieten oder keine Ahnung was? Das will ich gar nicht allein entscheiden. Ich möchte eigentlich, dass da möglichst viele Köpfe irgendwie sich zusammentun. Und das ist halt einfach alles blockiert, dadurch, dass ich halt da komplett alleine aktuell überhaupt irgendwas dran mache. Und ich finde es so schade, weil ich hätte gerne mal, ich würde zumindest mal gerne den aktuellen Stand als aktuelles Release releasen oder sowas. Und es ist so.
Könntest du das denn? Kannst du ein NPM-Release bauen? Da hast du die Rechte
dazu? Ich meine, dass der ursprüngliche Maintainer das als Token, als Secure, also so, dass ich es nicht einsehen kann, aber es wird im Hintergrund über so einen Workflow, wird es getriggert. Ich könnte es, glaube ich, auf NPM pushen. Aber die Version ist halt noch nicht ganz so weit. Ne? Es gab so ein paar Milestones, die wir drin haben wollten und die Doku müsste noch mal geguckt werden, dass da wirklich alles aktualisiert ist und so mit den ganzen API-Änderungen. Und ich schaffe das aber halt einfach nicht alleine. Und es wäre halt, wenn jetzt jemand sagen würde, er sie sponsert irgendwie Arbeitszeit pro Monat oder sowas, ja, dann könnte ich das eher irgendwie machen, dass ich dann sage, okay, ich mache das jetzt wirklich als Nebenberuf quasi, dass ich daran arbeite. Oder andere fühlen sich vielleicht dann wieder eher, ich würde das auch ohne Bezahlung machen, wenn andere für Bezahlung mitmachen, ja. Also Hauptsache, es gibt irgendwie mehr Man- oder Woman-Power. Ja, und das hat mich einfach gerade die letzten Tage, weil wieder mehrere Issues kamen, so genervt, weil zwei auch gefragt haben, ja, warum ist denn das Projekt so tot? Und ich halt sagen musste, naja, ich mache jetzt schon seit über einem Jahr hier alleine dran rum und versuche so das Nötigste, aber es geht halt einfach nichts voran und es ist echt schade.
Und die anderen, die melden sich nicht mehr? Oder wie viele Leute
waren sporadisch, wenn man die taggt oder sowas, dann kommt, oh ja, sorry, mein neuer Job frisst einfach so viel Zeit. Ich weiß, ich müsste eigentlich, aber geht nicht. Und ich mache den Leuten ja auch gar keinen Vorwurf, ne? Also es ist ja, jeder hat das so. Und das eigentliche Problem ist halt eben generell, deswegen wieder zurück zu Spenden und so, dass man Open Source halt wirklich unterstützt und sagt, okay, das braucht Zeit und Zeit haben Leute nicht zu verschenken, sondern dann muss die Zeit halt irgendwie bezahlt werden, auch bei Open Source Projekten, auch bei Projekten, wo an sich das Endprodukt kostenlos ist, aber irgendjemand muss diese Zeit entschädigen in irgendeiner Form, weil man kann viel freiwillig machen, aber ich kann nicht die Zeit, die ich nicht für Familie habe, die ich aber eigentlich brauche, um Geld reinzubekommen, die kann ich nicht auch noch verschenken, indem ich da kostenlos meine Zeit da zur Verfügung stelle.
Ja, ich verstehe das total. Ich bin jetzt quasi auf der anderen Seite bei einem Projekt, wo ich jetzt gerade so Dinge so ein bisschen vorantreiben will, wo ich keine Antworten bekomme.
Ja.
Auf meine Fragen und ich bin jetzt schon kurz davor, das zu forken, weil selbst im, die haben einen Slack-Channel, also ich kann mal sagen, worum es geht, es geht um Pelly und Pelly Dashboard, ich glaube, da habe ich auch vielleicht schon mal drüber gesprochen.
Stimmt, ja.
Pelly ist so ein Kommandozeilentool, mit dem man automatisierte Accessibility-Tests fahren kann und Pelly Dashboard ist im Prinzip quasi ein Frontend dafür, wo ich bestimmte URLs eintragen kann und dann ich auch Cron-Drops einrichten kann und dann auch so einen Verlauf sehen kann, wie viele Fehler waren da wann und welche sind das. Ziemlich cool, wenn man so ein bisschen Seiten überwachen will, wie die sich entwickeln. Also das Tool an sich ist ziemlich gut, es hat aber so ein paar Schwächen oder so ein paar Sachen, wo ich sage, da müsste man mal ran und teilweise sind es nur Kleinigkeiten, ganz, ganz easy. Also zum Beispiel habe ich gerade gesagt, es gibt so einen Verlaufsgraph der Fehler. Das ist eine coole Sache, nur ist der Graph, der fängt nicht immer unten bei 0 an, sondern der startet irgendwo in der Mitte, je nachdem, wie viele Fehler da dargestellt werden. Das bedeutet, dass zum Beispiel manchmal der Graph so aussieht, als ob er mega runtergegangen ist, weil ein Fehler gefixt wurde von 50. Ah, okay. Also der geht von 50 auf 49 und der Graph sieht aus, als ob du jetzt hast du fast keine Fehler mehr, aber man sieht, die Null ist halt nicht da. Die Skala geht halt von 48 bis 51. Das ist komplett irre. Also ich verstehe nicht, wer sich das ausgedacht hat. Also eigentlich der Graph muss unten immer bei Null beginnen. Sonst hat es gar keine Aussagekraft. Ja. Weil wenn ich einfach 5000 Fehler habe und davon einen fixe, dann habe ich quasi ja nichts gewonnen. Ne?
Ja, klar.
So, und das ist, da muss ich an einer Stelle eine Zahl einfügen in dieses Projekt. Ja? Und ich glaube, so gut wie jeder würde zustimmen, dass das eine gute Idee ist. Und im Notfall, falls es jemand ganz doof findet, könnte man es auch konfigurierbar machen, von mir aus. Ja, alles gut. Aber es ist nicht möglich, irgendwie da Kontakt zu kriegen. Ich habe GitHub-Issues aufgemacht, ich habe in einem Slack-Channel kommentiert, wo aber nur lauter andere Leute auch noch sind, die auch sagen, ich würde hier gern, und guck mal, und es gibt Merge-Requests ohne Ende. Keine Ahnung. Also da tut sich irgendwie auch nichts. Und das ist so ärgerlich. Und ich will eigentlich so ein Projekt nicht forken, weil da gibt es Leute, die sich richtig gut damit auskennen. Und ich will eigentlich jetzt nicht anfangen, entgegen deren Gedanken oder entgegen deren Architektur zu arbeiten, weil ich das am Anfang gar nicht komplett durchsteigen kann. Ich kann nach bestem Wissen und Gewissen irgendwie was beitragen, aber ja.
Und du hast dann halt auch wieder, ne, dann hast du deinen Fork, den du benutzt, und dann kommen aber upstream vielleicht doch irgendwann wieder Neuerungen, dann musst du die wieder, wenn die deins nicht merchen wollen, musst du das dann wieder irgendwie verheiraten. Ja, es ist auch keine Dauerlösung. Und ich kenne das auch, ich kenne diese Sicht nämlich auch, ja, dass du irgendwo, du hast ein cooles Produkt oder Projekt und dann, das und das wäre cool oder da ist tatsächlich wirklich ein Bug drin und dann gehst du aufs Repository und du siehst halt, ja gut, da hat sich halt seit Monaten oder im blödsten Fall seit Jahren nichts mehr dran getan. Es gibt irgendwie über 1000 Issues und keins davon wird beantwortet. Das ist halt einfach schade und wie gesagt, man kann da niemandem einen Vorwurf machen, weil ich kann auch sagen, okay, ich brauche das selber nicht mehr, ich arbeite nicht mehr im Accessibility-Bereich, ja. Ich brauche das Produkt nicht mehr, deswegen entwickle ich nicht mehr dran, ist mir völlig klar, ja. Oder ich meine, es kann auch passieren, dass Developer versterben, ja, und dann das Projekt brach liegt. Aber es ist, ja,
es da gibt es einige Maintainer, aber ich glaube, seit einem Dreivierteljahr oder so hat keiner mehr was gemacht, außer der Dependabot.
Ja.
Der arbeitet fleißig vor sich hin. Ja, da sind einige Dinge im Argen in diesem Projekt. Also auch zum Beispiel zieht Pally Dashboard nicht die aktuelle Version von Pally an. Und lauter so Sachen, wo man sagen würde, naja, wenn man da ab und zu mal ein bisschen Maintenance macht. Aber dann sehe ich auch auf der anderen Seite, ich verstehe das total, weil wenn ich mir jetzt vorstelle, ich würde einen Fork machen, also einen Fork, wo ich sage, alle, die jetzt davon genervt sind, dass an dem anderen Projekt nichts passiert, die können jetzt auf diesem Fork weiterarbeiten. Und wenn ich mir vorstellen würde, ich würde das jetzt machen, ich glaube nicht, dass ich die Zeit hätte, den Fork zu maintainen, dann andere Leute wieder kommen und zu mir dann und wiederum sagen, also ich kann meinen eigenen Fork maintainen mit meinen 5 Changes, die ich machen will. Kann ich den Fork für die anderen maintainen? Ich glaube, dass ich die Zeit nicht dafür hätte.
Ja.
Außer, wie du schon gesagt hast, es gäbe irgendwie Spenden oder es gäbe irgendwie die Möglichkeit, das finanziell auszugleichen, sodass ich sage, naja, die Spenden, die gerade reinkommen, die reichen dafür, dass ich in der Woche einen Tag daran arbeite. Dann
das müsste nicht mal so viel sein. Das würde bei OpenType würde es schon reichen, wenn da irgendwie 2 Leute zumindest mal ein paar Stunden im Monat investieren können, ja, um einfach mal Issues abzuarbeiten, um Pull-Requests abzuarbeiten. Also selbst solche so relativ kleine Beträge würden da eigentlich schon ausreichen, dass Leute vielleicht Interesse dran haben. Aber gut, es ist, wie es ist. Ich habe ja schon am Anfang gesagt, wir werden es hier nicht lösen, aber ich muss es einfach loswerden, weil ich es einfach so schade finde.
Ja, mir ist gerade noch was eingefallen, es ist noch was auf der Liste, ist noch was dazugekommen gerade. Nee, wir werden es leider nicht lösen. Aber hier, falls ihr die Idee gut findet eines automatisierten Accessibility-Testing-Tools, wie ich es gerade beschrieben habe, also mir geht es vor allem um das Dashboard, dann und jetzt jemand sagt, das ist genau das, was ich jetzt auch die ganze Zeit schon brauche. Und jetzt 5 Leute sich finden, die sagen, lass uns doch einen Fork machen. Mhm. Dann sage ich, fork you.
Fork me.
Fork me. Fuck you. Wer sich erinnert bei Austin Powers, egal. Genau, dann lass uns mal darüber reden, weil ich glaube, das ist ein richtig gutes Tool. Da können viele davon profitieren, wenn es das gibt. Vor allem, wenn es das kostenlos in den Open Source gibt. Da bin ich großer Fan von, weil ich mir sehr gut vorstellen könnte, dass es schon einige kommerzielle Tools gibt, die den Source Code davon verwenden, weiterentwickelt haben und dann sagen, hey, da machen wir jetzt einen Price Tag dran. Und ich könnte mir sogar vorstellen, wenn man das jetzt ein bisschen weiterdenkt, ja, Open Source, ich habe jetzt nicht mehr die Lizenz angeguckt von dem Ding, aber jetzt nur mal kurz weiterdenken. Jetzt will man das irgendwie sustainable funden, so ein Projekt. Dann könnte man sagen, man macht eine Software as a Service Angebot dafür, ja? Das heißt, du hast einen Server, auf dem betreibst du das Ding, immer auf der neuesten Version, und sagst, hey, hier kannst du dir einen Account klicken, dann kannst du da dein Pally Dashboard machen und der Server liegt bei uns und dafür wirfst du Geld ein. So. Und das könnte man ja dann quasi so pricen, dass quasi die Entwicklung daran so ein bisschen querfinanziert wird. Und dann hättest du ein bisschen Funding für das Projekt, dass du es weiterentwickeln kannst, wenn du quasi das Ding. Und ich glaube, viele Leute sind zu faul, sich das irgendwo selbst aufzusetzen. Die würden dann ein paar Euro einwerfen.
Also die Lizenz, ich habe gerade mal geschaut, das ist GPL und LGPL. Aber das hindert ja nicht. Also das Ding soll ja Open Source sein und das ist ja auch völlig okay. Und das,
ich würde ja den Code gar nicht wegsperren.
Eben, genau. Und dann kannst du es natürlich, wie du lustig bist, auch als As-a-Service anbieten. Ne? Du hostest es halt und hältst es halt aktuell und so. Ja, klar.
Also das war nur so eine Spinnerei irgendwie, weil ich mir vorstellen könnte, dass das reizvoll ist für Leute. Die Leute, die es nicht, also ich meine, es fängt schon an, dass das ein NPM-Ding ist, was mit einer MongoDB läuft, so. Das kannst du auch nicht auf jedem Shared-Host mal eben so betreiben. Ja. Ich habe es auf Uberspace zum Laufen gekriegt, das jetzt weiß ich quasi schon, wie es geht, ja. Also jetzt müsste man im Prinzip das nur noch sozusagen, was heißt nur noch, es ist gar nicht so einfach, aber man müsste jetzt das halt quasi mandantenfähig machen.
Ja.
Ja, Moment, das Ding hat halt keinerlei Access Management, überhaupt nicht. Wenn du das Ding irgendwo betreibst, dann ist es einfach da, offen für alle.
Ja,
jeder kann alles machen.
Okay.
Ja? So, das heißt, das müsste man noch drumherum basteln, sodass nicht jeder alles angucken kann, sondern nur, wenn du willst ja vielleicht nicht, dass alle die Ergebnisse von deinen Tests sehen. So. Und dann wäre das doch eine coole Sache. Ich glaube, recht nützlich für viele Leute.
Auf jeden
Achtung,
Fall.
Disclaimer nochmal. Automatisierte Accessibility-Tests finden nur einen kleinen Teil der Fehler.
Ja.
Nicht, dass ihr jetzt denkt, das ist die allgemeine, das ist die Lösung für alles. Manuelle Tests, da kommen wir nicht drum herum. Aber trotzdem helfen solche Tools natürlich, eben ganz viel so Kleinkram zu finden, den man dann nicht von der Hand irgendwie suchen muss. Und es sind auch schöne Zahlen, die man als Management weitergeben kann. Das wollen die immer. Die wollen immer so schöne Graphen haben. Wo ausnahmsweise in diesem Falle soll der Graph mal nicht nach rechts oben gehen, sondern er soll nach rechts unten gehen. Er soll gegen Null streben. Dann sind alle happy. Interessanterweise hat Chrome mit Lighthouse umgekehrt gemacht. Da willst du ein 100er Score haben.
Mhm, stimmt.
Möglichst hoch. Vielleicht ist das Management kompatibler. Ja doch, wenn du so einen Score ausrechnest. Aber der Score ausrechnen ist dann immer wieder kompliziert. Was geht da in welche Gewichtung, wie viel rein und so? Da ist es mit wie viel Fehler gibt es schon ein bisschen einfacher. Genau, so, das war das. Jetzt habe ich hier die Reihenfolge durch. Entschuldigung, ich habe hier wild rumgeklickt im Trello. jetzt kommt noch das extra Thema, was ich gerade noch reingeschrieben habe. Was Barrierefreiheit angeht, ist immer wieder so ein bisschen der, weil wir jetzt gerade schon bei Pelli waren, ist immer wieder so ein bisschen das Problem, Leuten zu vermitteln, dass sie die Originalressourcen vom W3C verwenden sollen und darauf da schauen sollen, wie die Regeln sind und sich daraus bedienen sollen. Also in dem Fall die Web Content Accessibility Guidelines zum Beispiel. Aber das sind noch viele, viele weitere Tools und Richtlinien, die da zur Verfügung stehen. Zum Beispiel auch ARIA-Coding Practices, also so eine Art Beispiele, wie man ARIA-Attribute richtig verwendet und so. Und mir fällt es aber extrem schwer, Menschen zu vermitteln, dass sie das als Ressource nehmen sollen. Und ich möchte niemandem zu nahe treten, aber ich glaube, ich weiß so grob warum, weil diese Originalressourcen vom W3C extrem sperrig sind.
Mhm.
Die sind weder meiner Meinung nach gut gestaltet, also so dass man einen guten Überblick kriegt, was ist wie, noch ist die Sprache besonders zugänglich. Das muss bei technischer Spezifikation so sein, die muss extrem präzise sein.
Ja.
Und was wofür das sorgt, ist, dass es 1 Million Interpretationen davon gibt, die dann eben zugänglicher sind, aber die sich alle so ein bisschen widersprechen und nichts ist wirklich so richtig so präzise wie der Standard. Und ich habe da so meinem Ärger bei Mastodon so ein bisschen Luft gemacht, indem ich halt gesagt habe, so ein bisschen überzogen, ja, ich habe Bock, so meine eigene Collection zu starten an irgendwelchen Best Practices. Aber es gibt halt ja 1 Million schon. Also das ist dieses klassische XKCD-Ding.
Ja, ja.
Es gibt hier irgendwie 13 Competing Standards und ich erfinde jetzt einen to unite them all und dann gibt es halt 14 Competing Standards, so ungefähr. Ist natürlich nicht das, was ich will. Was ich eigentlich will, wäre, und da bin ich wieder bei Contribution und überlegen, wie man es machen kann, dass die Originalressourcen einfach zugänglicher werden oder dass das W3C eine zugängliche, eine einfach formulierte Variante anbietet oder halt auch, warum gibt es denn nicht offiziell von der Web Accessibility Initiative eine Pattern Library mit Accessible Patterns, die auch nicht ganz scheiße aussieht wie aus dem letzten Jahrtausend, sondern die vielleicht so aussieht wie vor 3 Jahren.
Wenn es schon um Accessibility geht, was spricht denn gegen die Spec in einfacher Sprache?
Ja, überhaupt nichts.
Und da fällt mir, habe ich glaube ich noch gar nicht erzählt, ich war vor einer Weile mit meiner Frau in Augsburg und da waren wir in einem Museum, ist ein jüdisches Museum in einer kleinen ehemaligen Synagoge und da ging es irgendwie um das Jiddische und Jiddisch hat mich immer irgendwie fasziniert, deswegen sind wir da hingegangen. Und dann war direkt im Eingangsbereich, ging es halt los mit so Texten über das Jiddische, wie das entstanden ist und so, wie es sich verbreitet hat. Und dann habe ich das gelesen und habe noch gedacht, so oh krass, alles voll, ne, so präzise Informationen, aber leicht verständlich. Und habe dann an die andere Wand geguckt, wo mehr Text stand und habe das gelesen und dachte, hä, das ist doch das Gleiche, nur nochmal irgendwie mit Komplexität aufgeblasen. Und dann ist mir erst aufgefallen, die hatten alles, was an Informationen da stand, einmal in einfacher Sprache oder leichter Sprache wird es auch genannt, und einmal halt als normal deutschen Text geschrieben. Und zwar sowohl auf Deutsch als auch auf Englisch. Und ich habe dann die meiste Zeit ab da die Texte in einfacher Sprache gelesen, weil es einfach für mich, ich hatte die gleichen Informationen, ich habe es schneller gelesen. Ja, das andere war wirklich nur ausgeschmückt mit unseren, gerade im Deutschen, mit diesen schönen Füllwörtern und grammatikalisch tollen Formen und so weiter. Und das andere war halt einfach nur gleicher Informationsgehalt, aber viel leichter einfach ging es in den Kopf. Und dann dachte ich mir, warum, ne, alles muss immer so toll klingen, warum nicht einfach leichte Sprache? Okay. Also, und das wäre ja gerade beim Thema Accessibility eigentlich wirklich ein Ding, ja, weil vielleicht möchten auch Menschen mit irgendwelchen sprachverarbeitenden Einschränkungen, vielleicht möchten die auch zur Accessibility beitragen, selbst als Betroffene. Und warum soll ich denen das Leben schwer machen, indem die sich durch die vier Seiten von Specs wühlen müssen? Klar, wie gesagt, ich verstehe schon, wie du auch gesagt hast, die müssen halt so spezifisch sein, deswegen ist es eine Spec. Ja? Aber warum das nicht zusätzlich eben auch für alle allgemein verständlich formulieren? Und dann schließt man nämlich, man schließt ja damit auch wieder Menschen aus, die es einfach kognitiv nicht schaffen, solche komplexen Informationen zu verarbeiten. Das ist ja auch wieder eine Form der Barriere, ja. In einem Dokument, wo ich beschreibe, wie man Barrierefreiheit schafft. Also.
Ich würde ja sehr, sehr gerne mal, das ist wieder so eine Geldfrage, ich würde ja sehr, sehr gerne mal zwei Gewerke auf diese Specs loslassen. Und zwar einmal Leute, UX-Designer, Innen, die sich sehr gut auskennen, auch mit Informationsarchitektur, die sehr gut verstehen, wie baut man, wie strukturiert man Content, dass er leicht verständlich ist, auch wenn es viel ist und komplex. So, ja. Weil es ist viel und es ist komplex. Du wirst die schiere Menge wirst du nicht reduzieren können. Die ist da. So, aber man kann sie so aufbereiten, dass sie einen nicht komplett abschreckt, gleich wenn du es nur zum ersten Mal aufmachst. Und das ist bei den WCAG so. Selbst wenn du diese Quick Reference nimmst, ist das, du kriegst da so viel sofort ins Gesicht geklatscht, du hast sofort keinen Bock mehr. Das ist so mein Gefühl. Und ich weiß, mittlerweile habe ich mich damit abgefunden. Es ist ja auch, ich glaube, Peter Kröner hat mal bei Working Draft gesagt, die so Specs lesen zu können, also sich da reinfuchsen zu können, das ist ein Skill. Wenn du das einmal erworben hast, dann fällt es einem nicht mehr so schwer. Das ist, glaube ich, genauso wie Kommandozeile benutzen. Ja, das hat so einen Abschreckfaktor. Und wenn man da einmal drüber weg ist, dann merkt man, oh, das ist ja total krass, da kann ich ja voll viel Sachen mitmachen. Und bei den Specs, finde ich, ist es ziemlich ähnlich. Allerdings kann ich niemandem vorwerfen, dass er diesen Skill nicht hat.
Nee, natürlich
und ich
nicht.
Möchte auch und den keinen muss
man
Juniors. Auch,
den muss man halt auch bewusst erlernen. Ja, also bei mir war das zum Beispiel auch über OpenType.js, bin ich da zum ersten Mal so richtig reingerutscht. Ich habe eine Spec von Microsoft über OpenType und ich lese die und ich muss verstehen, was genau gemeint ist. Und es gibt ja auch dann oft verschiedene Interpretationen, ne? Da gibt es dann Issues, wo dann drüber diskutiert wurde, ja, aber ich lese das aus der Spec so raus und ich glaube, wir müssen das so und so implementieren und dann guckst du dir andere Implementierungen an, ah, guck mal, die haben es so gemacht, aber die haben es so gemacht und so, ja. Also das, ja, das muss man erlernen, man kann es auch erlernen, aber man muss halt erstmal so die Notwendigkeit dafür haben und wenn ich damals war das halt irgendwie der Trieb, ich will unbedingt das und das Feature implementieren. Wenn ich aber nur mal so denke, oh, das interessiert mich und ich gucke es mir an und ich werde, wie du sagst, so erschlagen, dass ich gar keinen Bock mehr habe, dann ist halt einfach die Einstiegskurve auch zu hoch, um da was dran zu machen.
Genau, also mein 3-Schritte-Programm für SW3C ist UX-Designer drauf loslassen, die wirklich wissen, wie man mit komplexen Informationen umgeht und die gut strukturiert. Dann auf die Texte UX-Writer loslassen. Das sind Leute, die genau wissen, wie man gut textet und wie es die Leute gut verstehen. Und dann hätte ich gern noch eine Pattern-Library, die nicht aussieht wie 1995. so eine richtige, zeitgemäße Pattern-Library mit accessible Patterns, wo nicht an jedem Pattern dran steht, ja, das ist jetzt nur eine Referenzimplementierung, das solltest du in Live-Code niemals so machen. Wo ich mir denke, nee, es gibt Leute da draußen, die wollen jetzt nicht in der Tiefe bis durchexerzieren, wie jetzt das ARIA-Tab-Pattern funktioniert. Die wollen eine Copy-Paste-Lösung. Und wenn die eine Copy-Paste-Lösung kriegen, also wenn wirklich unser Anliegen ist, dass das Web barrierefreier wird, dann muss auch so eine Lösung sehr nahe liegen. ja, sodass ich habe die Copy-Paste-Lösung und dann kann jeder das in sein Framework implementieren genau so oder kann sagen, ja, okay, ich habe jetzt hier das, das baue ich jetzt noch ein bisschen um, dann passt es in mein Framework rein, dann ist es in den Frameworks besser und dann ist es in Seiten, wo Leute das kopiert haben, einfach besser. So, vielleicht bin ich dazu naiv, jetzt kommt jemand und sagt, ja, aber das funktioniert so nicht. Bitte gerne in die Kommentare, können wir gerne drüber streiten. Aber so eine, weil es gibt einige Pattern-Libraries oder es gibt einige so Sammlungen von Accessible Patterns. Aber warum gibt es keine offizielle? Mhm. Warum gibt, oder doch, es gibt diese ARIA-Patterns, aber die sind nicht wirklich, da ist halt nicht, bei weitem nicht alles dabei, was Accessibility angeht. Und es gibt so viele, also ich bin für mich so ein bisschen am Sammeln von, ich habe so eine kleine FAQ für mich selbst gemacht, immer dann, wenn mir jemand eine Frage stellt, die ich nicht sofort beantworten kann, was das Thema angeht, schreibe ich das auf meine FAQ-Liste drauf und sage, das ist die Referenzantwort. Nächstes Mal ziehe ich sie einfach aus dem Hut und sage, hier, guck, das ist es. Und ich glaube, ganz viele von diesen Themen könnte man eben mit sowas abhandeln, mit so einem nicht, ich hau dir jetzt die Spec um die Ohren, die so geschrieben ist, dass dir keiner lesen will, sondern ich zeig dir einfach ein Beispiel. Guck mal, so kann man das machen. Und es geht noch viel weiter als so einzelne Patterns. Es geht zum Beispiel, was auf jeden Fall in meiner FAQ einen Eintrag hat, ist das Thema Captchas. Das ist kompliziert. Ja, da gibt es verschiedene Lösungsansätze, wie man das barrierefrei machen kann. Spoiler Alert, wenn du ein rein visuelles Capture hast, not going to work, my friend. Du brauchst dann noch zumindest ein Audio Capture oder es gibt auch noch andere Ansätze. Rant Ende. Jetzt habe ich auch noch ein bisschen gewendet. aber das ist halt, ich habe da auch so ein paar, also auf Mastodon hat sich so eine kleine Diskussion darum entsponnen. Interessant fand ich, dass da auch Leute mir zugestimmt haben und gesagt haben, hey, ich sehe das genauso, ich habe genau dasselbe Problem. Aber auch Leute, die an den W3C-Standards mitschreiben, haben da geantwortet und auch teilweise mir auch zugestimmt und gesagt, ja, das ist nicht so richtig maintained alles und so bestimmte Teile. Und da denke ich mir halt auch, da könnte ich mich beteiligen in Form von, ich helfe dabei mal, aber ich weiß auch nicht, ob ich mich jetzt trauen würde, da so einen kompletten Bereich irgendwie neu zu schreiben. Es gibt halt Leute, die sich da noch viel, viel besser als ich damit auskennen. Aber da kann ich auf jeden Fall meine Hilfe anbieten, wenn das Ziel sowas wäre, dass das zugänglicher wird für alle. Und damit meine ich jetzt nicht, dass ich es besser mit der Tastatur bedienen kann, sondern dass es sprachlich und von der Inhaltsarchitektur und von der Aktualität her zugänglicher wird. So. Ja. Wäre schön, wenn sich da was tun würde, aber ich yell jetzt at the clouds und mal gucken, was damit passiert. Ja, genau. On that note, dann haben wir die Retro gleich geschafft nach irgendwie, keine Ahnung, 45 Minuten. Ich mache gerade wieder vermehrt Freelancing. Wollte nur mal so einen Statusbericht abgeben. Das macht mir echt Spaß. Das ist echt eine coole Sache. Ihr habt ja schon öfter drüber geredet. Also ich nenne es mal Fun with Screenreaders, nicht Fun with Lex, aber mache ich gerade viel. Und das Barrierefreiheitsstärkungsgesetz, wer es jetzt noch nicht mitbekommen hat, dass das irgendwie kommt, das betrifft uns alle hier in Europa und in Deutschland auch. Und ich sage nur, book me while you can. Es wird langsam eng. Also wollte ich noch mal hier so gesagt haben. Das war's.
Das war's schon. Super.
Das war's schon.
Das ging ja schnell. Hat ja gar nicht wehgetan.
Hat gar nicht. Das kommt später.
Also, wenn die Rechnung kommt.
Das ist wie mir fällt gerade kein Vergleich an. Ist wie ein guter Kater.
Der manchmal ist es auch beim Arzt so, wenn man selber zahlen muss, hat gar nicht wehgetan, aber der tut dann weh, wenn die Rechnung dann kommt. Manchmal gibt es ja irgendwie Leistungen, die nicht übernommen werden. Beim Zahnarzt zum Beispiel.
Ich glaube, da habe ich noch nie was Teures gehabt.
Ja, sei froh.
Also ich habe schon mal so eine professionelle Zahnreinigung machen lassen, die habe ich selbst bezahlt, aber das sind ja irgendwie Beträge, keine Ahnung.
Aber egal, lang wollen wir euch nicht damit. Sondern du machst weiter mit der Property.
Die Property der Woche.
Mir ist die Tage was über den Weg gelaufen, was ich noch gar nicht kannte. Also offenbar, vielleicht bin ich auch komplett clueless, ja, und alle kennen alles schon und sagen, du bist ja voll langweilig, du weißt ja gar nichts. Aber das ist mir vollkommen egal. Für mich war es neu und exciting. Ich habe auf einer Webseite ein Feature entdeckt, wo meine spontane Reaktion war, das kann ja gar nicht funktionieren. Coole Idee, aber das kann ja gar nicht funktionieren. Und zwar war das Feature, dass eine Webseite einen Toggle anbietet, der sagt, verhindern, dass das Gerät in Standby geht. Mhm. Also, dass der Bildschirm sich ausschaltet beim Handy oder beim Tablet.
Okay.
So. Und ich habe gesagt, das kann ja gar nicht gehen. Weil, ja, schön, du kannst ja drücken, den Toggle. Das ist bestimmt irgend so eine exotische Schnittstelle, die nur im Samsung Galaxy S23 funktioniert. Nein, es gibt die Screen Wake Lock API. Und die ermöglicht einem genau das, dass sich das Gerät nicht in Standby begibt. Also, in dem Fall war das eine Seite mit einem Rezept, mit einem Kochrezept. Mhm. Und da ist es natürlich tatsächlich sinnvoll, weil wer schon mal mit einem Tablet oder so nebenher gekocht hat, der möchte natürlich das Rezept vielleicht die ganze Zeit offen haben, auch wenn er es gerade nicht verwendet. Und möchte, weil er halt dann hat er die Finger voll Mehl und möchte dann vielleicht nicht jedes Mal wieder das Tablet wieder antatschen müssen. Das ist also wer schon mal mit Tablet und Kochrezept gekocht hat, der weiß, wovon ich spreche. Das ist tatsächlich ein Use Case. Und ich hätte nie gedacht, dass es sowas gibt, aber das verlinken wir auch schön hier in den Shownotes. Ich gehe jetzt nicht weiter drauf ein, ich sage nur, ihr habt eine Möglichkeit, ist ganz easy, mit ein paar Zeilen JavaScript tatsächlich das Gerät am Standby zu hindern von einer Webseite
aus. Voll gut unterstützt. Also krass, ich hätte gedacht, das ist bestimmt wieder irgendwie so
ein Experiment
oder sowas. Ist echt cool. Also ich weiß, mein Bruder hört hier zu und da ich ja nicht mehr in der Firma bin, wir haben da auch zum Teil mit so Foodblog so ein bisschen was unterstützt mit WordPress. Das wäre doch ein cooles kleines Plugin. Oder dass ich so eine Schaltfläche habe, wo ich diesen Screenlock aktivieren und deaktivieren kann. Also Fabian weiß, was zu tun ist.
Genau, Link kommt in die Shownotes. Es war, also gut, ich bin erleichtert, du kanntest das auch nicht.
Nee, und ich habe genau interessanterweise vorhin im Zuge von was anderem, was wir, auf was wir später noch kommen, bei irgendeinem Attribut, wo es um so Feature-Freigabe ging, da habe ich das gesehen, da habe ich das gelesen, irgendwo in der MDN und dachte noch so, hä, krass, okay, kann ja gar nicht sein. Ja, so wie ja, genau. Hab gedacht, okay, müsste man mal sich anschauen, aber hab ich dann nicht aus Zeitgründen. Und ich habe gar nicht gewusst, dass du es jetzt als Property machst, deswegen ist es echt lustig.
Ich habe es getestet. In meinem Fall hat es funktioniert.
Cool.
Also ich hätte nicht gedacht, dass ein Browser sowas darf. Irgendein Browser-Tab. Ja. Allerdings, ich habe jetzt, warte mal, Secure Connection, also ich habe jetzt nicht den kompletten MDN-Artikel dazu gelesen. Mhm. Ich wäre jetzt aber davon ausgegangen, dass man mit der Seite interagieren muss, damit es funktioniert. Also, dass die Seite nicht einfach sagen kann, wenn ich offen bin, darfst du nicht
ins Standby. Ja, klar. Also ich hätte jetzt irgendwie erwartet, dass es quasi ist wie bei Notifications oder so, dass der Browser dann nochmal ein natives Fenster einblendet, wo du bestätigen musst als User, dass du das wirklich
machst. Das hatte oder so. Ich in meinem Test
aber nicht. Aber dass das wirklich einfach so direkt geht, finde ich schon krass, ja, weil es ist ja schon irgendwie ein Vertrauensbeweis. Leben. Aber du musst ja interagieren. Da das ja per JavaScript getriggert wird, musst du wahrscheinlich über einen Button interagieren, kannst nicht einfach sagen, ja, mach das jetzt, wenn die Seite lädt.
Ich habe gerade überlegt, ich glaube, ich habe es in meinem Standardbrowser. Ich habe es in Brave getestet, auf dieser Seite, wo das Rezept war, und habe dann gewartet, hab den Bildschirmschoner auf eine Minute runtergestellt, dass er nach einer Minute anfangen soll, und er hat einfach nicht angefangen. Mhm. Und dann habe ich das wieder ausgeschaltet und dann hat er sofort angefangen. Also da kann ich auf jeden Fall sagen, das hat genauso funktioniert, wie man es erwarten würde. Fand ich echt verrückt. Ja. Also so ein kleines Ding mal wieder, ich hätte nicht mal danach gesucht, nach diesem Feature. Mhm. Das ist wirklich so weit weg, dass ich dachte, das gibt's nicht, niemals. So, vielleicht habt ihr ja was gelernt.
Also ich auf jeden Fall.
Sehr gut.
Cool, dann kommen wir jetzt zu, oh je, wir haben so viele, entscheide dich, Soundbad.
Welche Werbung?
Genau.
Welche Werbung kommt denn?
Genau, die kommt ja auch noch. Warte mal, ich mache hier so, ich wackel mit der Maus und da, wo es stehen bleibt, da drücke ich jetzt drauf. Das ist wieder die kurze, aber macht nichts, machen wir nochmal.
Wenn euch der Podcast gefällt, dann spendet Geld.
Genau, ihr habt es gehört. Da kann man ja nicht widerstehen,
nein,
oder?
Nein, auf keinen Fall.
Gut.
Dann.
Hier ist WWSIV mit dem Tagesthema.
Jo.
Dann können wir jetzt verraten, nochmal, wenn ihr den Titel nicht sowieso schon gelesen
Weil,
habt.
Weil wie man sich embeddet,
so liegt man. Genau. Und es geht um Embedded Content. Ja, das ist der nächste Abschnitt in dieser HTML-Tag-Reference-Übersicht von MDN. Und wir haben aber ein bisschen was ausgeklammert. Wir machen nämlich Picture und Source, machen wir nochmal irgendwie getrennt, weil das gerade mit Responsive. Ich dachte eigentlich, wir hätten darüber schon mal gesprochen, aber ich habe dann nochmal geschaut auf unserer Seite und gesucht nach diesem speziellen Source-Set und so. Und ich glaube, in der Tiefe haben wir es noch nicht besprochen. Ich habe, glaube ich, schon mal drüber gewendet so ein bisschen, wegen Umbau von unserer eigenen, damals noch meine Mitfirmen-Homepage. Aber ich glaube, wir haben jetzt noch nicht gezielt drüber gesprochen. Deswegen Picture und Source, da machen wir noch eine eigene Folge dazu. Und wir reden jetzt heute über, ich glaube, es sind 4 Elemente. Embed, Object, iFrame und was ich auch noch nicht kannte, FenceFrame.
Dazu muss man sagen, FenceFrame ist Experimental Technology. Das ist noch nicht so klar, ob das wirklich kommt. Das ist auch, glaube ich, noch nicht so lange in der MDN drin. Weil ich meine, als ich zum letzten Mal, keine Ahnung, vor 2-3 Monaten diese Seite mit den Elementen angeguckt habe, oder keine Ahnung, vielleicht auch 6 Monate her, war das noch nicht in dieser Liste mit drin. Ich habe diese Embedded Content Liste schon mal ohne das gesehen, da bin ich mir relativ sicher. Wobei, das kann man doch auch, kann man da gucken.
Im Webarchive könntest du theoretisch.
Ich wollte bei GitHub gucken, wann dieser Change kam, aber es ist auch nicht so wichtig. Also, da reden wir jetzt heute nicht so viel drüber.
Nee, aber wir reißen es mal kurz an. Genau. Auch gerade so. Im Unterschied zu iFrame habe ich dann mal geguckt, was ist es, warum brauchen wir das denn überhaupt? Aber dazu später. Genau, wir fangen an mit Embed. Ist auch, glaube ich, das von Embed und Object das Älteste, ne, das Ältere. Und Object kam dann hinterher. Embed ist, um Sachen einzubetten, wer hätte es gedacht, also externe Inhalte. Früher war das so die Möglichkeit, um Audio und Video in eine Seite einzubetten. Und zwar über zusätzliche Plugins, die im Browser installiert sein mussten. Ne? Und dann auch später sowas wie Flash oder irgendwelche Java-Applets oder so, was es da alles gab, eben in den Browser einzubinden. Also wirklich Medien-Content in irgendeiner Form zugänglich zu machen auf einer Webseite.
Aber auch so Plugin, ne? Also was hast du
ja genau, also gesagt, man Java brauchte Applets. Eigentlich immer, ne, man hatte dann irgendwie halt das QuickTime-Plugin installiert und dann konnte man, wenn eine Seite über Embed ein QuickTime-Filmchen eingebunden hat, dann konnte man das aufrufen. Also die Browser kamen dann nicht mit fertigen Sachen eigentlich, sondern man hat damit wirklich zusätzliche Plugins angesteuert.
Also das will jetzt nicht vorwegnehmen, aber wir gehen auch noch drauf ein, realitätsgetreu oder wie sinnvoll es heutzutage noch ist, das einzusetzen. Also klingt jetzt erstmal so ein bisschen, okay, interessant, Plugin.
Aber es funktioniert ja noch, ne? Also es ist nicht.
Hatten
nicht
ja die, eine Zeit lang auch Plugins so fertig mit eingebaut. Also Flash-Plugin gab es ja teilweise fertig mit drin und keine Ahnung, was
ja, alles. Gab, also gar kein Plugin. Nicht zusätzlich installieren. Ich dachte, man musste immer so Macromedia irgendwas.
Das war mal eine Zeit lang so, aber ich bin mir relativ sicher, dass es eine Zeit gab, wo Firefox das beispielsweise fertig mit drin hatte. Korrigiert mich, falls ich falsch liege, aber ich bin mir sicher, es gab Browser, wo das einfach mit vorinstalliert war. Du hättest es deinstallieren können, aber es gibt so und Plugin, interessanterweise, ist nicht Extension. Und das unterscheidet sich eigentlich immer. Also Extensions machen irgendwas mit dem Content und keine Ahnung, Plugins sind irgendwie eine andere Art Technologie. Ich glaube, in Chrome, ich hab vor kurzem mal geguckt, was da für Plugins installiert sind, und es ist irgendwie eins und es ist irgendwas und
von Extensions erweitern halt die vorhandene Browser-Funktionalität im Sinne von, ich kann halt das, was der Browser mir zur Verfügung stellt an UI oder sowas, das kann ich irgendwie aufbauen. Und die Plugins, die sind halt dann wirklich, um zum Beispiel halt Medienformate wiederzugeben, was ja dann auch wieder teilweise mit Hardwarebeschleunigung und so zu tun hat, was halt näher auch am System dann wieder irgendwie ans System verknüpft ist.
Genau, also gehen wir nochmal zurück zu Embed. Also es ist ein, vielleicht muss man dazu sagen, das ist ein Void-Element, das heißt, es hat kein schließendes Tag, das schließt sich selbst. Also das heißt auch, du kannst das nur mit Attributen verwenden, du kannst da nichts reintun. So.
Und das heißt auch, ich kann kein Fallback-Content reinmachen,
genau,
ne?
Da kommen wir noch dazu. Also da merkt man auch schon, es ist so ein bisschen älter. Ich würde jetzt einfach die These aufstellen, seit es das Audio- und das Video-Element gibt und die weitgehend unterstützt werden, benutzt das so gut wie niemand mehr. Ich könnte mir vorstellen, das rate ich jetzt mal so, dass es vielleicht so in Corporate-Kontexten, wo es bestimmte Plugins gibt, die vorinstalliert sind für irgendwelche, was weiß ich, was für Medientypen.
Maschinensteuerung halt oder so, ne? Dass du zwar ein Webinterface hast, aber das ist irgendwie total an die Hardware gekoppelt oder so, ne? Sowas könnte man sich zum Beispiel
vorstellen. Da könnte ich mir vorstellen, dass es vielleicht noch verwendet wird, aber so in the wild, und dann kommen wir vielleicht gleich mal zur Popularität, benutzt das fast niemand mehr. Ich habe mir mal die Mühe gemacht, ich wollte wissen, wie populär sind denn die Elemente, über die wir heute reden, weil ich so dachte, das habe ich schon lange nicht mehr gesehen und ich habe es auch schon lange nicht mehr gebraucht, wie populär ist es denn? Und dann ist mir eingefallen, es gibt ja den Web-Almanac und die haben ja auch so Auswertungen gemacht über alles Mögliche, also so über diesen kompletten HTTP-Archive, Web-Archive-Content. Und da haben wir die Popularität der Elemente. Und wir haben da auch einen Link dazu. Da gibt es nämlich so ein schönes Google-Doc, wo das drin steht. Allerdings, ich habe jetzt die Dokumentation dazu nicht genau genug gelesen, um zu wissen, wie diese Popularität sich jetzt genau errechnet, was dieser Wert ist. Aber ich kann euch sagen, an welcher Stelle der Popularität das Embed-Element steht. Und zwar an Platz, und jetzt, das ist nämlich echt verrückt, Platz 269. So, jetzt fragt man sich, wie kann das sein? Es gibt doch nur 100 so und so viel HTML-Elemente. Und das sagt dann auch schon was darüber aus, wie wenig populär das ist. Also ich kann mal dazu sagen, Moment, ich scroll mal die Liste ganz nach unten. Die Liste hat insgesamt 542 Einträge. So, und Embed, habe ich ja gerade gesagt, ist auf Platz 269. Moment, jetzt bin ich aber gerade, stimmt das überhaupt? Nein? Wieso? Hab ich es falsch hingeschrieben? Jetzt in der Tabelle sehe ich jetzt gerade, ist es auf 227. Okay, ist auch egal. Korrigiere ich das nochmal. Stimmt die Zahl nicht. Wie kann das jetzt sein, dass es bei nur 100 HTML, 100 so und so viel HTML-Elementen auf Platz 227 ist. Nun ja, da sind einige so Custom-Elements, sind tatsächlich davor. Also sowas wie PixIf-Icon oder Wix-Dropdown oder Now-Message oder Next-Root-Announcer oder FA-Icon, ja, also Elemente, die sich jemand mal, Custom-Elemente, die sich jemand mal ausgedacht hat, die aber offenbar öfter vorkommen.
Also irgendwie Libraries, also FA ist, wie heißt das, FA-Icon, Font Awesome.
Ja, genau, ja. Font Awesome, die haben offenbar ihr eigenes Custom-Element erfunden. Wobei, was mich jetzt wundert ist, haben die da dann rausgerechnet, dass, das ist ja mit Minus, nee, es passt alles, nee, ist alles, vergiss, was ich gesagt habe. Und da gibt es ganz, ganz viele davon, also NF-Section, AMP-Image, und so weiter. Also man kann ja heutzutage alles erfinden. RS Bullet, RS Module Wrap, RS Module, RS Slides. Die sind alle sogar davor. Und das spricht nicht so unbedingt für die Popularität eines HTML, eines nativen HTML-Elements. Mhm. Da steht auch 0,0%, also es ist unter 0, also ja, unter 0,01% in dieser Liste. Es ist sehr, sehr, sehr wenig, wie viele Seiten das benutzen. Ja, ich finde, das sagt schon aus. Also ich meine, wir werden jetzt noch ein bisschen drauf eingehen, aber wahrscheinlich braucht ihr es nie. Das wollte ich halt damit sagen. So.
Ja.
Die Attribute, die es haben kann, sind with height source für das, ja, das verlinkt auf das eben, das Ding, das ich da reinladen will. Und type für den MIME-Type, damit das Plugin weiß, das ist jetzt für mich sozusagen. Und dann noch ein lustiges Zitat aus der MDN. Keep in mind that most modern browsers have deprecated and removed support for browser plugins, so relying upon embed is generally not wise. Fand ich irgendwie ein bisschen witzig. Falls ihr es trotzdem verwendet, könnt ihr dem gerne das Title-Attribut geben, damit Screenreader auch wissen, worauf sie sich da einlassen. Wahrscheinlich ist der Inhalt davon, selbst wenn ihr das verwendet, dann trotzdem nicht barrierefrei. Also kann schon sein, aber würde ich jetzt mich mal nicht drauf verlassen. Aber damit man weiß, was es ist, also ein beschreibender Text, das Title-Attribut. Genau.
Gut.
Das war schon Embed, oder?
Genau, dann kommen wir nämlich schon zu Object.
Und Object, zum nächsten wenig populären genau. Element.
Genau, also Embed war ursprünglich von Netscape eingeführt worden. Und Object war dann so gedacht als standardisierter Ersatz für Embed und auch für das Applet-Tag, dass es das komplett aus meiner Erinnerung verschwunden war und dass es auch in HTML5 im Standard überhaupt nicht mehr gibt. Und ja, das war so gedacht, wie gesagt, als Standard. Also die Zeiten der Browser Wars, ja, Netscape macht das und IE hat dann das andere. Und es war dann so, dass mangels Kompatibilität dann oft weiterhin trotzdem Embed verwendet wurde. Oder im Fall von Flash zum Beispiel eine Kombination von beidem mittels entweder Conditional Comments oder mit einem Embed als Fallback-Content im Object. Damit nehme ich jetzt schon wieder hervor, vorweg, dass man Object-Fallback-Content benutzen kann. Aber das war dann so eine Verschachtelung. Ich habe außer ein Object und wenn der Browser das Object nicht unterstützt, dann fällt er halt zurück auf dieses Embed und darüber konnte ich dann auf jeden Fall halt diesen Content einbinden. Ja, also man sieht es so eine, ja, wie das halt damals so war, so ein Hickhack und so ein mehr schlecht als recht. Und man hat dann irgendwie halt auch beides benutzt. Und du hast es noch notiert, Object ist Embed on Steroids. Stand das so in
Nein, das habe ich. Nein, nee, das stand nirgends, das habe ich dazu erfunden. Genau, also ich habe halt gedacht, naja, das Object, das kann halt ein bisschen mehr, halt schon mit dem Fallback-Content. Aber letzten Endes ist, glaube ich, die Funktionalität eine sehr ähnliche. Mhm. Es wird damit was sehr Ähnliches versucht, sage ich mal. Weil ich habe auch diverse Quellen konsultiert und habe versucht rauszufinden, was sind jetzt eigentlich genau die Unterschiede, warum gibt es überhaupt beides? Und so richtig schlau bin ich nicht geworden, außer ich habe halt Fallback-Content und das ist ein bisschen, es sieht halt ein bisschen anders aus. Was ich interessant fand, war, bei dem Object habe ich das Source-Attribut für die Quelle, aber bei Embed habe ich das Source-Attribut, bei Object habe ich das Data-Attribut mit einer URL. Das also funktioniert irgendwie komplett anders, aber auch Type. Und dann kannst du noch vieles anderes mitmachen. Gehe ich jetzt nicht extrem ins Detail oder gehe, glaube ich, nicht ins Detail. Aber zum Beispiel konntest du, gibt es ein Form-Attribut, wo man deine ID zu einem Form reinpacken kann, auf die sich das dann ziehen kann. Ach, das wusste ich auch nicht. So fancy Zeug gibt es da irgendwie. Und auf der Liste der beliebtesten HTML-Elemente ist das Object auf Platz 132.
auch super beliebt, ja.
Auch hinter, ja, es gibt auch eine Menge nicht Standard-HTML-Elemente, die vor dem Object-Element sind in dieser Liste. Wobei man sagen muss, es gibt auch Standard-HTML-Elemente, die in dieser Liste hinter Custom Elements sind. Mhm. Also nicht nur die beiden, sondern es gibt auch noch weitere. Ich habe irgendwie noch was von Tables, irgendwie habe ich vorhin noch was gesehen und so. Es gibt so ein paar Sachen, die sind da relativ weit hinten.
Haben wir Param schon angesprochen? Nee, ne? Param war so ein, also das konnte man, oder geht wahrscheinlich immer noch, ist nicht deprecated, aber damit konnte man ja eben nochmal Parameter übergeben an das, was man mit dem Object-Tag einbindet. Also stimmt. Bei Flash zum Beispiel Quality High oder sowas konnte man dann noch setzen. Genau, ansonsten, ich glaube, das ist
das Einzige. Das kommt dir aber gar nicht vor, einsetzt. Oder?
Ich weiß gar nicht. Also es gibt das Param-Element auf jeden Fall bei MDM.
Ah, aber das ist deprecated.
Ist doch deprecated.
Okay. Das ist deprecated, ja.
The Object-Parameter. Ja gut, weil
Object-Parameter-Element, ja. So stimmt, wird. Also früher gab es da so, also die Älteren werden sich erinnern. Mhm. Wenn du so Flash-Geschichten einbinden wolltest, hattest du, und ich habe das nie von Hand geschrieben, ich habe das immer irgendwo rauskopiert oder so, hattest du so einen großen Block. Mhm. Du hattest das Object-Element und dann so 3, 4, 5 Param-Elemente da drin, die irgendwelche Parameter gesetzt haben. Genau, also das war dann so ein größerer Block, um irgendwie so ein Video oder sowas einzubinden. Genau. So, und vielleicht noch, du hast es schon, habe ich jetzt vorhin nicht richtig zugehört. Hast du das schon gesagt, dass das mal gedacht war für alles so?
Genau, also als Ersatz für Applets eben auch oder als Ersatz für Embed im Endeffekt und das Applet.
Ah, okay, dann ist das, was
aber ich gefunden für Images zum Beispiel jetzt war
genau.
Ich auch nicht, dass das auch irgendwie ersetzen wollte.
Sollte. Also ich habe ein vom W3C ein Dokument gefunden, wo es um HTML 401 geht, wo gesagt wird, dass man das auch, das Object für alle möglichen Dinge, die man einbettet in HTML, verwenden sollten, könnte. Also auch
für Image Object Data, Canyon PNG, Type Image PNG sehe ich jetzt hier gerade, okay.
Genau, okay. Also quasi ein global galaktisches, ich lade externe Dinge in HTML rein und sage dem dann halt noch, was es ist. Also gar kein, wenn man das so macht, dann bräuchte man kein Image Tag mehr, zum Beispiel. Oder iframe. Oder Applet gab es ja auch mal, ne?
Ja.
Genau. Das fand ich noch einen ganz interessanten Fakt, dass das so, das sollte, da hat sich mal einer gedacht, das könnte doch alles ersetzen, da könnte man doch alles abstrahieren hin. Ist irgendwie nicht passiert, kann man komisch. Jetzt schon mal sagen. HTML 4.0. Ja, was heißt komisch? Ich finde die Idee, ich kann verstehen, warum die jemand mal hatte.
Ja, aber dass ich zum Beispiel bei einem Image den MIME-Type dann explizit irgendwie angeben muss. Als Object, das ist ja.
Naja, da hat halt jemand sich gedacht, ich denke jetzt mal in die Zukunft. Ich habe keine Ahnung, was es noch für Medientypen geben wird. Ich mache mal ein generisches Object, das alles, was in Zukunft kommt, einbetten kann.
Und du hättest zum Beispiel dann halt kein eigenes Audio- und Video-Element gebraucht.
Genau,
sondern du hast
das
halt
das nicht gebraucht. Ja, genau. Ich finde den Gedanken an sich jetzt nicht ganz verkehrt. Ich finde den irgendwie reizvoll. Hat sich aber irgendwie nicht durchgesetzt. Hat irgendwie offenbar keiner gemacht oder weiß ich nicht genau. Kann der Shep ja mal sagen, was er davon hält. Gut, und jetzt kommt das schlimme Große mit ganz vielen Sachen, nämlich der iframe.
Genau. Da haben wir auch in den vergangenen 70 Folgen auch schon ab und zu mal, haben wir iframes in irgendeiner Form tangiert, ne? Auch was so Content Security und so angeht.
Also aber was
jetzt
ist
stürzen wir uns nochmal so auf alles, genau.
Also ganz allgemein, wer es nicht weiß, hören ja vielleicht auch Leute zu, die noch nicht schon 20 Jahre Webdevelopment machen. Ein iframe ist ein Element, mit dem ich eine Webseite in eine andere integrieren kann. Das wird tatsächlich relativ viel verwendet, auch wenn man das oft gar nicht sieht, dass das gemacht wird. So ein klassischer iframe sind zum Beispiel, wenn man Google Maps einbindet oder YouTube-Videos oder früher hat man mal Tweets eingebunden, als es noch Twitter gab, Instagram-Posts, also immer so dann, wenn ich Inhalt von woanders irgendwie integrieren will. Auch Werbung wird ganz gerne in iframes gepackt. Die Werber wollen das nicht, weil die würden gerne auf den kompletten Content der Seite zugreifen. Das dürftet denen aber nicht durchgehen lassen. Das ist jetzt mein heißer Pro-Tipp. Lasst die Werber das muss alles in einen iFrame, der nichts darf. Ja,
definitiv, definitiv. Auf keinen Fall irgendwie direkt.
Die Wahrheit über Ads im Browser ist, die machen alles, jegliche schwarze Magie, die ihr noch nie gesehen habt, versteckt sich in Werbe-iFrames. Da müsst ihr mal reingucken, das ist wirklich, da habt ihr die Hölle gesehen, wenn ihr da mal reingeguckt habt.
Wascht euch danach die Augen mit Seife.
Am besten danach einfach bitte in Desinfektionsmittel baden. Genau. euch mit kochendem Wasser abspülen und Augen auswaschen auf jeden Fall. Da schaut ihr wirklich ganz tief rein. Also der iFrame ermöglicht, dass sowas dann trotzdem nicht die Kontrolle über alles übernimmt. Da gibt es 1 Million Attribute. Und vielleicht gehen wir die mal so ein bisschen durch. Ich weiß jetzt nicht, vielleicht nicht alle, aber so die wichtigsten. Also der iFrame hat halt eine Source. Das heißt, da kann ich einfach den Pfad zu einer anderen Seite eingeben. Das darf auch Cross-Domain sein. Nichts Verrücktes an der Front.
Wobei man auch da sagen muss, ne, die Zielseite muss das einerseits erlauben, beziehungsweise darf es nicht unterbinden, weil auch genau, das geht.
Kann es verbieten.
Und natürlich auch die Content Security Policy, da haben wir auch eine eigene Folge mal dazu gemacht, die ich gerade schon nicht mehr weiß, welche Nummer das war, Nummer 48. Verlinken wir natürlich auch in den Shownotes, was das überhaupt bedeutet, falls jetzt jemand von Content Policy gerade das erste Mal hört. Genau, also es müssen bestimmte Voraussetzungen gegeben sein, aber wenn es jetzt nicht irgendwie aktiv unterbunden wird, sage ich mal, dann kann man die Seiten einbinden.
Genau, dann noch was, was ein bisschen alt klingt, was ein bisschen neu klingt, aber eigentlich alt ist, Allow Fullscreen, nämlich so, dass du eben zum Beispiel, wenn du das YouTube-Video einbettest, dass der iFrame trotzdem sich in Fullscreen machen darf, also einen Inhalt daraus. Das gibt es, glaube ich, gerade wegen diesem Video-Use-Case schon relativ lange. Andere Dinge, die im iFrame erlaubt werden oder verboten werden, das ist irgendwann mal ein bisschen reformiert worden, sage ich mal. Deswegen hat da nicht alles ein eigenes Attribut bekommen, aber Allow Fullscreen hat man, glaube ich, damals vor allem für die Videos gebraucht, weil so ein YouTube-Video irgendwo einbinden, das ist, glaube ich, ein Use Case, der jetzt schon wirklich sehr, sehr lange besteht. Da hat man was für gebraucht. Interessanterweise noch ein kleiner Fun-Fact, das Name-Attribut, damit er auch zum Beispiel von einem Form-Element getargetet werden kann. Also ja, wer sich an die Zeiten von Frame-Sets erinnert, also nicht iFrame, sondern wirklich Seiten, die komplett nur aus einzelnen Seiten bestehen, die irgendwo anders sind, die müssen ja irgendwie miteinander kommunizieren. Das heißt, wenn ich die Navigation im einen Frame habe, dann muss ich irgendwie auch sagen können, aber jetzt bitte, wenn ich jetzt hier drauf drücke, soll sich jetzt nicht der Link in diesem Frame ändern, sondern in dem anderen. Und ebenso kann man auch Formulare in einem anderen Frame haben, auch im iFrame. Dafür unter anderem gibt es das Name-Attribut. Das habe ich auch noch nie gemacht. Keine Ahnung, ob das alles so funktioniert. Ich habe das nur aus der MDN gelesen.
Oder Target, so, also Link-Target, ne? Kann ich ja auch auf einen benannten Frame setzen.
Ja. Wichtig zu wissen, und da sind jetzt die ganzen, dunklen Hohepriester, die Werbung bauen. Jeder iFrame macht einen neuen Browsing-Kontext auf. Das heißt, neuer Speicher, neue Ressourcen, neues alles, wie quasi ein neuer Browser-Tab.
Ja.
Falls ihr auf die Idee kommt, iFrames jetzt für alles und wir verschachteln sie tausendfach, liebe Ad-Industrie, ja. Wie gesagt, schaut euch mal den
alles Quellcode schon gesehen. Irgendwie ein iFrame, der dann drin nichts anderes macht, als nochmal ein iFrame zu laden von wieder einer anderen Domain oder so, ja.
Also pass auf. Ich sage das jetzt mal eher abstrakt. Manche Leute, die den Podcast hören, weiß ich, werden sich angesprochen fühlen und ist dann auch okay. Ich weiß, dass es eine viel frequentierte Seite gibt, die, wenn man sie zum ersten Mal aufruft und noch keinen Cookie-Sachen bestätigt hat oder so, einen erstmal umleitet auf eine völlig andere Seite, die so aussehen soll, als ob es die Seite ist, aber ein Cookie-Banner davor liegt, aber es ist nicht die echte Seite, die dann aber einem einen Banner aufmacht, der in einem iFrame ist, in dem wiederum ein iFrame ist, in dem der Bestätigen-Button für die Cookies ist. So, habe ich gehört, dass es sowas gibt.
Und ich weiß genau, was du meinst.
Und dass das so verschachtelt ist, weiß ich auch noch nicht so lang. Ich sag's mal so, wenn man versucht, automatische Tests laufen zu lassen, kann sowas echt zum Problem werden, wenn man nämlich nicht auf Iframe-Kontexte aus dem automatischen Test zugreifen kann. Und wenn es dann noch zwei sind, verschachtelt, dann hat man richtig Spaß. Oje. Ja, so. Ich habe noch Post-Message aufgeschrieben. Ist kein Attribut. Mhm. Das ist so einfach nur mal so angerissen. Ich will da auch gar nicht in die Tiefe gehen. Man könnte ja jetzt die Idee haben, man möchte von der Seite, die den iFrame einbindet, oder von dem iFrame nach außen irgendwie Kommunikation betreiben. Mhm. Man möchte da irgendwas, man möchte Status wissen, man möchte wissen, was ist da drin gerade passiert. Ich habe da drin was geklickt oder ich habe außen was geklickt, da soll sich innen was verändern und so.
Ich hatte das zum Beispiel mal auch im WordPress-Kontext. Ich wollte Update-Meldungen einblenden lassen. So die auf einem anderen Server checken, gibt es da was Neues, ist da irgendwie eine Hinweismeldung, dass gerade irgendwie der Service down ist oder was, und wenn ja, dann zeigt den iFrame an, und zwar halt mit genau der Höhe am besten, die diese Meldung, die da drin steht, braucht, damit es so aussieht, als wäre das einfach nur eine Meldung in dem WordPress Backend, und wenn nicht, dann versteckt den iFrame einfach komplett, und das läuft halt auch darüber, über Post-Message und über ein Resize-Event, dass ich halt abfrage, ja, ist dann, also standardmäßig hat der iFrame keine Höhe, und wenn der iFrame aber geladen ist, dann wird per Post-Message kommuniziert, ah, ich habe übrigens Content und mein Content ist so und so hoch, und die äußere Seite skaliert an den iFrame entsprechend und eben halt bei Resize dann auch nochmal.
Für es sowas war zum Beispiel. Früher ein Pain in the Butt, ein iFrame so hinzukriegen, dass man nicht gesehen hat, dass er da ist.
Ja.
Also der hatte irgendwelche Rahmen und dann feste Größe.
Und dann waren halt doch Dinge abgeschnitten oder so, ja.
Genau, und also wie gesagt, wir gehen jetzt nicht tiefer auf Post-Message ein, aber da gibt es eine Möglichkeit, rein und raus zu kommunizieren. Allerdings, die MDN ist da auch, das fand ich super witzig, das ist, glaube ich, in der aktuellen Version nicht mehr so, aber das wird für ewig in meinem Kopf bleiben, habe ich hier, glaube ich, auch schon mal zitiert. Da stand mal drin, wenn du kein Security-Problem haben willst, dann benutze einfach kein Post-Message. das sei nur an der Stelle noch erwähnt. Das wird auch in der MDN relativ offensiv angesprochen, dass man da aufpassen muss, von wo man Nachrichten zulässt. Genau, also da sollte man genau drauf schauen. Aber wie gesagt, es geht jetzt ja eher erstmal nur um das Tag und nicht um Post-Message. Da könnte man eine komplette Sendung wahrscheinlich drüber machen. So, genau. Die nächsten Punkte sind von dir.
Genau, Referral Policy ist noch eins, das aber analog zum A-Tag funktioniert. Also hier Link zu Folge 62 in den Shownotes. Und CSP ist aktuell auch noch experimental. Und zu CSP habe ich ja vorhin schon den Link hingepackt, aber auch nochmal an der Stelle. Also da kann ich halt solche Content Security Policy Angaben direkt in dem iFrame-Element nochmal definieren, die dann eben auf diesen iFrame-Content angewendet werden. Genau, das nur am Rande. Und dann haben wir bei Allow.
Referral Policy?
Genau, das ist. Achso, kannst du noch was dazu sagen?
Nee, ich hab noch was dazu. Das sagt ja auch so ein bisschen, welche Referrer verschickt werden. Und da gibt es ganz interessante Werte, also gibt es relativ viele Werte dazu. Wir gehen jetzt nicht einzeln auf die ein, aber ich habe auch gedacht, das kann ganz spannend werden, welcher Referrer verschickt wird, je nachdem, welche iFrame-Verschachtelungsebene ich mich da befinde, kann das dann schon spannend werden, weil stell dir vor, du hast 27 verschachtelte iFrames, welcher Referrer wird denn jetzt wohin geschickt? Ne? Mhm. Also das ist schon spannend. So, genau, dann Allow.
Genau, da haben wir beide was dazu aufgeschrieben. Und ich war zuerst kurz ein bisschen verwirrt, weil ich dachte, hey, Moment mal, was ist das jetzt nicht? Ist das nicht das gleiche wie CSP? Aber es ist nur von der Syntax her ist es ähnlich. Also das Allow-Attribut, geht es eben nicht um die Content Security Policy, sondern um die Permissions Policy. Und die wird ähnlich definiert, aber statt halt irgendwelchen Security-Sachen, wer mit wem kommunizieren darf und was für Inhalte dürfen überhaupt reingeladen werden und so, werden da eben bestimmte Features ausgeschaltet oder halt gesagt, okay, da zum Beispiel die Geolocation, die darfst du nur benutzen, wenn es die eigene Seite ist, also Target Self, oder nur eine bestimmte URL, die eingebunden ist, darf das dann benutzen. Und deswegen verwechselt man das leicht, CSP und die Permissions Policy, aber es sind eben zwei unterschiedliche Dinge, die damit konfiguriert werden, nur die Art und Weise, wie ich die konfigurieren kann und auf was ich sie einschränken kann, die ist halt ähnlich, und deswegen kommt man da vielleicht auf den ersten Blick ein bisschen durcheinander.
Genau, der Host kann halt kann bestimmen, ob ich die Kamera zum Beispiel verwenden kann oder das Mikrofon oder Geolocation oder sowas. Das ist natürlich sehr, sehr gut und wichtig, weil vielleicht habe ich ja tatsächlich iFrames eingebunden, denen ich nicht vertraue.
Ja.
Ads iFrames zum Beispiel, den solltet ihr auf keinen Fall vertrauen, weil es ist ja wirklich schon öfter vorgekommen, dass auch irgendwie Zero-Day-Exploits genutzt wurden über Ads. Ja, also ihr solltet Ads niemals vertrauen, die dürfen einfach gar nichts.
Ja, oder lasst jemand den Ad-Server kapern, ja, und dann irgendwelchen malicious Content ausspielen und ich habe dem Ding keine Sandbox gesetzt.
Muss
und
gar das macht nicht irgendwie alles, ne? Muss gar nicht mal sein, weil heutzutage ja Ads ausgespielt werden. Du weißt ja teilweise gar nicht, was für ein Ad auf deiner Seite ausgespielt wird. Ja. Das kommt von irgendeinem Ad-Server, von irgendwo, irgendjemand hat das da geboten. Und da kommt ein Ad, wo du gar nicht weißt, was das ist. Das kann ja tatsächlich jemand sein, der irgendwie bösen Code da ausliefert, der den ganz legitim irgendwie da den Werbeplatz gekauft hat. Also sowas solltet ihr auf keinen Fall jemals vertrauen und dafür finde ich sowas ganz gut, weil wenn ihr nämlich trotzdem sagt, naja, das eine, das soll erlaubt werden, dann könnt ihr sagen, also da sollte es aber einen guten Grund für geben. Dem entgegengesetzt ist das Sandbox-Attribut, das, wenn man das einfach nur reinschreibt, das verbietet nämlich erstmal so quasi alles. interessanterweise kann man damit auch wieder Dinge erlauben. Indem man nämlich in das Sandbox-Attribut als Werte Dinge reinschreibt, die so mit allow minus beginnen. Und davon gibt es 1 Million Sachen, die man dann wiederum erlauben kann. Das gibt halt quasi einmal verbieten, einmal erlauben. Ja. Nee, es gibt zweimal
erlauben. Ja, eigentlich ist es auch allow, ja, aber es funktioniert ein bisschen anders.
Genau. Ja, also das gibt es auf jeden Fall auch noch. Ich finde, aber das ist sehr, sehr strikt. Das Sandbox-Attribut ist extrem strikt. Ich glaube, wenn ihr das einfach nur draufhaut, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass da innen drin einiges kaputt geht, ist relativ hoch. Aber so als Starting Point und dann zu sagen, okay, ich erlaube jetzt nur, was wirklich nötig ist, finde ich eigentlich gar nicht so schlecht. Dann unser Lieblingsattribut, was wir schon früher, ganz am Anfang hier in dem Podcast mal gefeatured haben, gesagt haben, warum benutzt das eigentlich keiner? Das geht auch mit iFrames, nämlich Loading gleich Lazy.
Genau, ich glaube, es ging zuerst mit Images und dann auch später mit iFrames. Ja, also nichts anderes, als wenn das Ding below the fold ist und ich scroll's in den sichtbaren Bereich oder kurz davor, dann wird's erst geladen und ich habe halt nicht direkt beim Laden der Seite dann auch noch den ganzen iFrame-Content, der mitgeladen wird.
Bedenkt, falls ihr Werbung ausspielt, das ist schlecht für die Ad-Impressions, die nämlich dann nicht geladen werden, wenn sie below the fold sind. Allerdings ist es natürlich aus User-Sicht, ist es natürlich absolut toll, weil ich nämlich mir eine ganze Menge Quatsch spare, der nicht über die Leitung geschickt wird, falls ich vielleicht gar nicht runterscrolle.
Gut, und die Werber wollen halt vielleicht, dass die Impression auch wirklich erst dann gezählt wird, wenn das wirklich im sichtbaren Bereich war. Ne? Da macht es ja schon auch Sinn für das Tracking, weil was bringt mir das, wenn mein Werbemittel zwar irgendwie in der Seite geladen wurde, aber halt irgendwie, ich muss einen Kilometer scrollen, um dahin zu kommen.
Genau, das muss man dann aushandeln, weil das bestimmt ja der Host.
Ja.
Das kommt ja von außen, aber ich glaube, wenn ich mich recht erinnere, die Werber haben auch noch andere Möglichkeiten zu sehen, ob ihr Ad wirklich angezeigt wurde, auch von innerhalb des iFrames aus. So, und jetzt kommt noch was Kurioses, was ich vorher noch nicht wusste und nicht kannte. Nämlich das Source-Doc-Attribut. Mhm. Kennst du das?
Ja.
Ja?
Vor Urzeiten früher mal, warum auch immer, benutzt.
Das ist neu. Das war mir komplett neu. Das fand ich jetzt, das war wieder so ein Ding wie, ich kann einen Monitor davon abhalten, irgendwie in Standby zu gehen. Und zwar das Source-Doc-Attribut ist ein Ersatz für das Source-Attribut. Wenn ich kein Source-Attribut hinterlege auf dem iFrame, kann ich das Source-Doc-Attribut nehmen und dann innerhalb des Werts HTML-Code reinschreiben, den ich dann quasi aber mit den iFrame-Sandboxing-Mechanismen sandboxen kann dadurch.
Ja.
Was komplett verrückt ist. Ja. Also ich meine, ich verstehe den Anwendungsfall, ich verstehe auch, wann man das machen möchte. Also zum Beispiel habe ich irgendwelchen User-Generated Content, von dem ich aber sage, der ist potenziell böse. Ja, also der soll da irgendwie angezeigt werden, aber der darf jetzt nicht auf den Kontext der Host-Seite zugreifen, aus Gründen, weil ich will nicht, dass die Leute da irgendwelchen Quatsch machen. dafür ist das, also ist schon so ein Development-Ding, mhm. würde ich sagen, wenn man irgendwie Code anzeigen
ja.
oder ja.
Doch, man, und man muss den Code halt mit HTML-Entities versehen, ne? Also
ja,
damit, genau. Ja, sonst spreng ich mir halt das Attribut vielleicht mit den Double-Quotes oder mit den Single-Quotes.
Ja. Genau, mit den, mhm. ja, genau. Aber das fand ich, also das ist so eine Kuriosität, die ja. mir über den Weg gelaufen ist, das kannte ich noch nicht an der Stelle und das fand ich irgendwie cool und erwähnenswert hier. Aus Accessibility-Sicht mal wieder, ebenso wie Object und, nee, Moment, jetzt, ich bringe sie schon durcheinander. Doch, wie Object. Mhm. Iframes sollten ein Title-Attribut bekommen, um den Inhalt zu beschreiben, weil man sollte als Screenreader-Nutzer jetzt nicht unbedingt mit allem Müll zugeschüttet werden und dann kann man sich halt überlegen, nachdem ich weiß, nachdem im Title drin steht, ah, das ist jetzt ein Iframe für bla bla bla, dann kann ich selbst entscheiden, ja, tue ich mir das jetzt an, gehe ich da jetzt rein sozusagen oder lasse ich es bleiben, kann ich vielleicht ignorieren. Also das solltet ihr in jedem Fall machen. Weil ansonsten würde jetzt im Screenreader einfach nur vorgelesen werden, Iframe, damit hat sich die Sache, ich habe dann aber erstmal den Content nicht und genau. So, dann ist mir noch aufgefallen in der MDN, ich hab bei uns in der Dokumentation das mal genannt, die größte Element-Kompatibilitätstabelle, wo gibt. Mhm. Und zwar die Browser-Compatibility von Iframe, tatsächlich in der MDN. Und da sind die ganzen Attribute mit aufgelistet.
Und die Werte und, vor allem. Das geht es nämlich so auf.
Und
ne?
die Werte der einzelnen Attribute.
Also gerade bei Sandbox und bei Allow ist das halt echt viel.
Da gibt es endlos viele. Genau, endlos viele Werte und die komplette Kompatibilität der Browser, über die Browser hinweg, dieser Attribute und dieser ganzen Werte ist da aufgeschlüsselt. Diese Tabelle ist ewig lang. Also ich glaube, ich habe noch in der MDN noch nie so eine lange Kompatibilitätstabelle ja. Gesehen. Da kann man ein bisschen scrollen drin, da kann man sich schon irgendwie ein bisschen drin verlieren. Fand ich nicht schlecht. Wir haben bei den ganzen anderen Elementen jetzt vorhin immer gesagt, wie populär sind die mhm. denn? Und dieses Element, das Iframe-Element, das ist, glaube ich, wird gar nicht so wenig verwendet, ist auf Platz 34.
Das liegt an der ganzen Werbung, mit der wir zugekleistert werden.
Ich kenn auch Seiten, wo es nicht für Werbung verwendet wird.
Oh, ob sowas gibt's. Sinn?
Ja, ja. Nee,
ist klar, natürlich, ja.
Ob das jetzt in dem Fall sinnvoll ist, dass man es verwendet, oder könnte man das nicht eleganter machen? Vielleicht schon, aber ich weiß, dass es Anwendungsfälle gibt, wo es nicht für Werbung verwendet wird. Und dann ist es quasi schon so fast auf der sinnvollen Seite in meinem Kopf, aber auch nur fast.
Gut, dann haben wir noch das vorhin schon erwähnte Fenster-Iframe. Und das Erste, nachdem ich so die ersten paar Zeilen gelesen habe auf MDM, war für mich wirklich die Frage, warum brauche ich das denn aber, wenn wir Iframe und diese ganzen Allow- und Sandbox-Geschichten schon haben? Und es gibt noch mal so ein paar Unterschiede. Es ist im Endeffekt wie ein Sandboxed-Iframe, nur noch abgekapselter. Also man will da wirklich komplett vermeiden, dass dieser Content in irgendeiner Form mit der Seite ansonsten interagieren kann. Und das heißt, ich habe im Unterschied zu Iframes, habe ich kein Post-Message. Das kann ich einfach gar nicht benutzen. Da komme ich schon gar nicht in die Versuchung oder irgendwie Security-Risiken zu öffnen. Ich habe keinen Zugriff auf Window Parent. Local Storage und Cookies sind komplett isoliert. Und dadurch habe ich eben keine Möglichkeit, irgendwas zu beeinflussen. Und das bedeutet halt auch, ich habe kein Cross-Site-Tracking, dass ich irgendwie Third-Party-Cookies setzen kann oder so. Es ist wirklich komplett abgekapselt. Ich lade diesen fremden Content da rein, aber der ist komplett losgelöst eigentlich vom Rest. Eben Third-Party-Tracking und Cross-Site-Tracking ist auch wieder aus dem Ad-Kontext, um das halt zu vermeiden und halt eine datenschutzfreundliche Einbettungsmöglichkeit im Endeffekt zu bieten. Stellt sich mir immer noch die Frage, brauchen wir dafür ein eigens benanntes Element oder hätte es nicht gereicht, halt irgendwie das bestehende Iframe mit diesen Sicherheitssachen zu benutzen oder halt ein Attribut zu setzen, von mir aus Fenst als Boolean-Attribut. Aber gut, es ist ein Vorschlag von Google. Es gibt es auch nur in Chromium-basierten Browsern aktuell. Und muss man sich halt die Frage stellen, ob sich das so durchsetzen wird und in anderen Browsern adaptiert werden wird oder ob es nicht doch irgendwann heißt, okay, wir machen es mit den bisherigen iFrames. Es bleibt einfach mal abzuwarten. Hast du noch eine Anmerkung?
Ich habe nichts hinzuzufügen.
Gut. Nö. Du hast noch hier geschrieben, Fanstream taucht im Datensatz des HTTP-Archive nicht auf. Also da ist noch gar nicht, ist nicht mal irgendwie aufgeführt.
Genau.
Und
ChatGPT kennt es auch nicht. Keine
Statistik dazu.
Das fand ich
was, ChatGPT kennt es nicht? Doch, ich habe mit ChatGPT nämlich drüber gesprochen, was der Unterschied ist zwischen iFrame und Fanstream. Ja.
Ich habe, es ist, das ist witzig, dann siehst du, da siehst du, es ist nicht deterministisch. Mein ChatGPT hat, ich habe halt gesagt, hey, ich habe hier diese Elemente, erzähl mir mal ein bisschen was dazu. Mhm. Und zu Fanstream hat es mir gesagt, das ist irgendwie nicht so bekannt. Es könnte sein, dass das irgendwas ist, was es früher mal gab, aber jetzt keiner mehr
verwendet. Hä? Okay, witzig.
Das finde ich, das ist witzig. Das ist wirklich witzig, ja. Krass. Ja.
Gut.
Ey, aber da seht ihr wieder, auf die AI dürft ihr euch nicht verlassen. Was ich mittlerweile echt gut finde, ist, dass ChatGPT die Möglichkeit hat, das Internet zu durchsuchen. Und ich sage dann immer, nachdem das mir sagt, ja, das ist so und so, sage ich, jetzt kannst sag mir mal die Quellen, die du verwendet hast. Und dann kann ich das, ich muss das verifizieren. Ich muss selbst nochmal nachlesen und gucken, stimmt das auch oder ist das jetzt irgendein Käse? Weil das kann schon extrem hilfreich sein, gerade so beim Akkumulieren von Informationen, so Dinge zusammenzufügen, um so ein Bild von was zu bekommen. Aber dann muss ich auch die Quellen dafür haben.
Weil und ich sonst, finde, dann ist es auch nicht problematisch, sowas zum Beispiel für Recherchezwecke zu benutzen. Keine Ahnung, ich schreibe eine Hausarbeit oder so, ja. Und solange ich kann mir das ja zusammenfassen lassen von ChatGPT und solange ich das verifiziere, indem ich dann wirklich diese Quellen mir ausgeben lasse und vor allem diese Quellen natürlich dann auch lese und da nochmal drin nachlese, ob das dann stimmt, finde ich aber für so einen groben Überblick oder um das eben am Schluss dann sich eine Idee geben zu lassen, wie man das zusammenfassen könnte, finde ich das also schon eigentlich gut.
Ich erzähle dir im Nachgang noch mal was zur Recherche und ChatGPT. Das kann ich aber nicht im Podcast erzählen. Okay. Das ist ein krasses Teil. Das ist ein krasses Teil. Bin ich gespannt.
Apropos krasses Teil. Willkommen zum Geilteil. Ja,
was ein Übergang.
Das Geilteil.
Als hätte ich gewusst, dass das als nächstes kommt. Verrückt. Ja, Geilteil. Ich habe etwas entdeckt, was ich wahrscheinlich schon mal in der Vergangenheit irgendwann mal gesehen habe, behaupte ich, wieder vergessen habe und jetzt wieder neu entdeckt habe. Und als ich dann auf GitHub gelandet bin, habe ich gesehen, das ist tatsächlich schon älter. Erster Commit vor 12 Jahren, letzter Commit vor 5 Jahren. Und zwar geht es um revenge.css. Revenge.css ist CSS, was geschrieben hat der gute Hayden Pickering. Von dem hatten wir es, ich glaube, da haben wir im Stream mal was geschaut von ihm. Der beschäftigt sich auch viel mit Barrierefreiheit, hat auch da mehrere Bücher geschrieben. Und sag mal so, sein Ansatz, Wissen zu vermitteln, ist ein bisschen anders als der von vielen anderen. Er ist manchmal ein bisschen konfrontativ unterwegs. Und stößt die Leute ganz gerne mal vor den Kopf. Das ist aber manchmal auch wichtig, dass man das macht. Auf eine ironisch-britische Art finde ich ganz sympathisch. Und er hat damals Revenge CSS ins Leben gerufen. Er hat sich nämlich gedacht, hey, einige Barrierefreiheitsprobleme kann man ja durch clevere CSS-Selektoren finden. Mhm. Und wenn man die dann noch ein bisschen cleverer macht, dann kann man tatsächlich auch auf der Seite dann anzeigen, ey, du hast hier ein Problem mit Before- oder After-Pseudo-Elementen, ja. Also, was hat er gemacht? Er hat halt versucht, eben genau solche Patterns zu finden und dann mit Pseudo-Elementen dir auf der Seite anzuzeigen, das hier ist jetzt gerade nicht so cool. So, und zwar in dem Fall natürlich rot hinterlegt mit Comic Sans, wo dann eine Frage drin steht. Ich habe es gerade mal jetzt zum Beispiel bei der MDN ausprobiert. Da taucht jetzt mehrfach auf, this element is empty. Why? So, genau. Und Hier, also er sagt auch in der README von dem Projekt steht auch drin, ja, was haben wir denn hier? Misplaced Divs, Deprecated Elements, Malformed Hyperlinks, Inaccessible Forms, Empty Elements. Also alles Mögliche, was man mit CSS so abtesten kann. Das ist natürlich auch wieder nur ein kleiner Bereich. Mhm. Alte Attribute, alte HTML-Elemente, die man nicht mehr verwenden sollte und so weiter. Genau, und es gab auch mal ein Bookmarklet dazu.
Die Demo-Seite funktioniert leider auch nicht mehr.
Führt leider ins Nichts.
Und ich bin gerade auch so ein bisschen durch die Issues gegangen. Und da schreibt jemand zum Beispiel, Hayden's Code is super old and is no longer recommended. Many things obsolete, many important things missing. Und wird verwiesen auf Alex, also A11y.css.
Ja, das habe ich mal ausprobiert. Das gibt es als Browser-Plugin und es hat bei mir nicht funktioniert. Okay. Hat einfach nicht funktioniert. Aber vielleicht war ich auch einfach zu doof.
Wir können es einfach mal verlinken und vielleicht
kriegst du es irgendwie zum Laufen. Ich habe das auch gefunden. Ich habe das auch gefunden, diesen Hinweis. Ich fand trotzdem, das stimmt. Einige Sachen sind nicht mehr auf dem neuesten Stand. Trotzdem hier mein Call an alle richtigen Tough Cookie 10x-Developers da draußen. Wer richtig krass ist und glaubt, dass das voll drauf hat, so 10x-mäßig, ja, der packt dieses CSS einfach mal in sein Live-Projekt rein. Am besten was mit vielen Usern. Jawohl. Weil wenn ihr es richtig drauf habt, dann habt ihr überhaupt kein Problem, weil dann passiert einfach nichts. Und wenn ihr es nicht drauf habt, dann werdet dann ihr beziehungsweise deine User auch mit Comic Sans darauf hingewiesen. So.
Ja, und alleine deswegen gewinnt doch Revenge CSS schon vor Accessibility CSS.
Ja, weil auf Comic jeden Sans. Fall. Einfach nur wegen Comic Sans und einfach, weil es Revenge heißt. Jawohl. Das finde ich auch einfach sehr, sehr schön. Also nimmt das nicht zu ernst, aber wirklich, packt es mal eine Seite von euch rein und guckt mal, was dann passiert. Ich habe es gerade bei der MDR ausprobiert, da kommen ein paar Sachen. Ihr werdet bestimmt auch, also auch auf meiner privaten Seite, glaube ich, habe ich was gefunden. Also es ist nicht, man übersieht ja auch manchmal was, ne? So, gut. Revenge CSS.
Sehr schön.
Ab morgen auf diesem Kanal. Kostenlos bei GitHub.
Ja, dann kommen wir zu unserem Lieblingsjingle.
Ja. Das Ende. Na, mein Whisky ist schon leer, scheiße.
Brauchst du Alkohol, um den Jingle ertragen zu können?
Ja, es ist zu spät, ja.
Ich finde den nach wie vor super.
Ja, du hast ihn ja auch gemacht.
Ja, vielleicht deswegen.
Vielleicht. Du hast ihn ja im Herstellungsprozess schon mehrere Male hören müssen.
Das stimmt.
Ich muss ihn ja zum Glück nur am Ende der Folge einmal hören, jedes Mal.
Ja, da sind wir nämlich jetzt angekommen am Ende der Folge. Und ich fand es mal wieder sehr schön, dass wir zusammen aufgenommen haben. Und hoffe, ihr habt auch ein bisschen was mitgenommen an Informationen, was euch noch nicht bekannt war. Und mehr habe ich eigentlich gar nicht zu sagen.
Nee, ich leier noch mein kleines Sprüchlein runter. Bewertet uns doch auf Podcast-Portalen. Ihr habt es vorhin schon gehört. Ihr könnt uns auch ein bisschen Geld spenden. Links findet ihr bei uns. Es gibt auch 1000 andere Möglichkeiten, uns zu unterstützen auf www.wwsev.de/unterstützen. Gibt es auch Dinge, die kein Geld kosten, wie man uns helfen kann. Wie gesagt, Podcast-Bewertungen überall. Wir haben übrigens den ersten, fällt mir jetzt gerade ein, den ersten Spotify-Kommentar auf eine unserer Folgen bekommen.
Oh, okay.
Weil ich wusste, dass es gibt dieses Feature. Ich wurde, glaube ich, irgendwann mal gefragt, willst du das anschalten oder nicht? Und ich so, ja, schalten wir halt mal an. Mhm. Ne? Und da kam tatsächlich ein Themenvorschlag. Ich glaube, das habe ich auch in unsere Liste noch mit reingeschrieben. Ich glaube, das hatten wir sogar schon auf unserer Liste, das Thema. Das ist mir gerade noch eingefallen. Danke auch dafür. Also das könnt ihr auch benutzen. Nicht, dass wir jetzt so riesige Fans von Spotify wären, was Podcasts so angeht. Aber wenn das sowieso der einzige Audio-Player auf eurem Smartphone ist, mein Gott, dann nutzt es halt. Dann könnt ihr da auch einen Kommentar schreiben. Aber schreibt uns lieber Kommentare auf unser Blog hier, also was heißt unser Blog, auf unserer Podcast-Seite zu den Kommentaren. Da können es dann nämlich alle lesen und nicht nur Spotify-Abonnenten. Das ist ein bisschen cooler. Dann kann man auch auf Kommentare antworten und dann kann sich eine kleine Diskussion draus ergeben. Und dann könnt ihr auch da mal lesen, was der Chef manchmal so schreibt. Da kann man nämlich auch noch was lernen.
Auf jeden Fall.
Genau. So, das war jetzt relativ lang noch.
Ja, deswegen drücke ich jetzt schon mal aufs Outro.
Na gut. Macht's gut, bis dann.
Macht's gut, danke fürs Zuhören. Ciao.